Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. Diese Folge, die ich mit Dr. Benjamin Iffland aufgenommen habe, ist vielleicht ein bisschen akademischer, vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu verstehen als die Folgen sonst. Wir geben uns Mühe, dass wir bestimmte Punkte, die wir ansprechen, auch im Laufe der Folge erklären. Aber natürlich, auch wie bei den anderen Folgen, möchte ich trotzdem im Vorfeld ein paar Dinge besprechen. Als erstes würde ich gerne auf den Unterschied zwischen einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, und einer komplexen PTBS eingehen. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist der Auslöser ein einzelnes, zeitlich begrenztes traumatisches Ereignis, zum Beispiel ein Unfall, ein Überfall oder eine Naturkatastrophe. Und zu den Hauptsymptomen gehören ein Wiedererleben des Traumas, also in Form von Flashbacks und Albträumen, ein Vermeidungsverhalten, zum Beispiel, dass Orte oder Menschen oder andere Dinge, die die Erinnerungen hervorrufen, vermieden werden, eine Übererregung, also Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen, Reizbarkeit, und negative Gedanken und Gefühle wie Schuld, Scham oder auch emotionalem Rückzug. Die komplexe PTBS. Bei einer komplexen PTBS ist der Auslöser eine langanhaltende und wiederholte Traumatisierung, besonders in der Kindheit und Jugend oder in Abhängigkeitsverhältnissen. Da sprechen wir zum Beispiel von Missbrauch, Vernachlässigung, Folter oder langjähriger Gewalterfahrung. Symptome, die bei der KPTBS zusätzlich zur PTBS dazukommen, sind Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, zum Beispiel extreme Wutanfälle, Gefühle von Hoffnungslosigkeit oder auch Suizidgedanken, eine negative Selbstwahrnehmung, so Gedanken wie ich bin wertlos oder ich bin schuld, Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung, wie zum Beispiel Misstrauen oder Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen, und dissoziative Symptome, also eine Art Abschalten oder Erinnerungslücken, die daraus entstehen können. Was Dissoziation ist, das erkläre ich gleich nochmal. Der Kernunterschied also ist, dass die KPTBS nicht nur die Traumaverarbeitung betrifft, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstbild, besonders dann, wenn das Trauma in der Kindheit und Jugend stattfand. Was Traumaverarbeitung bedeutet, erkläre ich gleich auch noch. Jetzt möchte ich erstmal noch eingehen auf die vier bekannten oder gängigen Reaktionen unseres Körpers auf Bedrohung oder Stress, und zwar Fight, Flight, Freeze und Fawn. Das kennen vielleicht einige von euch auch schon, aber weil das in der Folge auch nochmal thematisiert wird, vor allem im Unterschied zur Dissoziation, will ich das nochmal aufgreifen. Es gibt seitens unseres Körpers und unserer Psyche vier Reaktionen auf eine Bedrohung. Das erste wäre Fight, also Kampf. Das ist eine aktive Abwehrreaktion. Das Nervensystem mobilisiert Energie, um sich gegen die Bedrohung zu wehren. Das kann natürlich Angriffsverhalten sein, aber auch Wut oder einfach eine Energie, die uns hilft, uns durchzusetzen, uns Grenzen zu setzen. Dann gibt es Flight, also Flucht. Der Körper bereitet sich auf einen Fluchtversuch vor, auf eine schnelle Bewegung, um der Gefahr zu entkommen. Das kann tatsächliches Weglaufen sein, das kann aber auch Vermeiden sein, also kann auch emotionales Vermeiden sein. Dann gibt es Freeze, also das sogenannte Erstarren, so eine Art Totschreflex. Bei einer überwältigenden Bedrohung erstarrt der Körper, um Aufmerksamkeit des bedrohlichen Gegenübers zu vermeiden. Also man kommt in eine Bewegungslosigkeit, fühlt sich wie gelähmt, und das kann natürlich auch emotional so sein. Das vierte ist Fawn, also Einschmeicheln. Das ist der Versuch, Sicherheit durch Gefallen oder Unterwerfung herzustellen. Also typische Verhaltensweisen sind eine hohe Anpassung an das Gegenüber, Gehorsam, Konflikte zu vermeiden. Vielleicht kennen da einige von euch auch den englischen Begriff People-Pleasing, der ja so poppsychologisch irgendwie jetzt relativ gängig und bekannt ist. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich Dissoziation. Das steht erstmal nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen vier Reaktionen, kann aber im weitesten Sinne bei Freeze eingeordnet werden, aber ist eigentlich separat, weil es ein Traumasymptom ist und geht auch einen Schritt weiter als Freeze. Auch darauf geht Dr. Iffland in der Folge nochmal ein. Dissoziation meint eine psychische Abspaltung. Also wenn Fight, Flight, Freeze oder Fawn nicht möglich sind, schaltet das Gehirn das Bewusstsein, Gefühle oder Körperwahrnehmungen ab. Das führt dann zu Derealisationserleben, Depersonalisationserleben. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie neblig, man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen und es können auch Erinnerungslücken entstehen. Diese vier Reaktionen, die ich beschrieben habe, sind evolutionäre Schutzmechanismen unseres autonomen Nervensystems. Die werden vor allem über die Amygdala und den Vagusnerv gesteuert. Und Dissoziation tritt besonders bei extremen oder anhaltenden Traumasituationen auf. Der letzte Punkt, den ich euch jetzt noch erklären möchte, bevor es dann mit der Folge losgeht, sind die sogenannten Traumanetzwerke, weil wir darüber auch sprechen. Traumanetzwerke, also Verknüpfungen im Gehirn, sind besonders starke und oft belastende Gedächtnisverknüpfungen, die nach traumatischen Erlebnissen entstehen können. Das Gehirn organisiert unsere Erinnerung üblicherweise in sogenannten assoziativen Netzwerken, die durch semantische und emotionale Verknüpfung charakterisiert sind. Und bei einem Trauma wird diese Erinnerung fragmentiert, also zerstückelt und mit intensiven Sinneseindrücken verknüpft, wie zum Beispiel Geräusche, Gerüche oder Körpergefühle. Vielleicht kennt ihr das alle. Man betrauert eine Freundschaft, die zu Ende gegangen ist und es tut in dem Moment wahnsinnig weh. Man ärgert sich, man ist traurig und man kann vielleicht zum Beispiel Musik nicht mehr hören, die man mit dieser einen Freundin immer gehört hat. Das heißt, die Erinnerung an diesen Verlust oder diese Traurigkeit, die man da erlebt hat, ist verknüpft mit einem Sinneseindruck oder mit einem Objekt oder mit einem Lied. Die Intensität dieser Traurigkeit lässt aber im Laufe der Zeit nach und 2 Jahre später kann man daran zurückdenken und weiß, oh, das war echt schmerzhaft, aber inzwischen geht es mir besser. Bei diesen traumatisch verknüpften Erinnerungen ist es anders. Die werden sozusagen ganz intensiv wie in dem Moment der Bedrohung wiedererlebt. Also diese Netzwerke, diese traumatischen, können durch Auslöser, die sogenannten Trigger, immer wieder aktiviert werden und lösen dabei starke emotionale und körperliche Reaktionen aus. Sie sorgen also dafür, dass die Erinnerungen, die in objektiv vielleicht ungefährlichen Situationen aufkommen, die Situation sich anfühlen lassen wie eine aktuelle Bedrohung. Das, was da stattfindet, nennt sich eine sogenannte pathologische Konsolidierung der Netzwerke. Also bei einer normalen Konsolidierung werden Erinnerungen im Hippocampus und in anderen Hirnarealen schrittweise stabilisiert, mit einem Kontext versehen, emotional bearbeitet und sie verlieren mit der Zeit ihre Intensität und werden dann in das Langzeitgedächtnis integriert. Bei traumatischen Erinnerungen ist es ein bisschen anders. Da gibt es verschiedene Merkmale, wie eine fragmentierte Speicherung. Also aufgrund der überwältigenden Intensität dieses Erlebnisses wird die Erinnerung nicht integriert, sondern als ein unvollständiges, sensorisch und emotional hoch aufgeladenes Fragment abgespeichert. Man spricht davon einer unvollständigen Integration, also die Erinnerung bleibt sozusagen als rohes, unvollständiges und emotional nicht durchgearbeitetes Fragment erhalten. Und das geht eben mit intensiven Sinneseindrücken und Emotionen einher. Außerdem gibt es eine übermäßige Assoziationsbildung, also das traumatische Ereignis wird multisensorisch mit Reizen verknüpft, also visuell, auditiv, olfaktorisch und somatosensorisch und mit affektiven und physiologischen Reaktionen. Diese Assoziationen sind deutlich stärker und meistens auch resistenter gegen eine Überschreibung oder eine Gewöhnung als bei nicht traumatischen Erinnerungen. Also sie haben eine übermäßig emotionale Ladung. Die Erinnerung löst weiterhin starke Angst, Panik oder körperliche Stressreaktionen aus, als wäre das Ereignis eben aktuell. Jetzt muss man natürlich unterscheiden von Traumatisierungen oder traumatischen Situationen, die tatsächlich weiterhin oder immer wieder stattfinden. Ne? Also wenn man zum Beispiel noch in einem gewalttätigen Kontext lebt. Außerdem gibt es bei diesen Traumanetzwerken noch so eine sogenannte intrusive Reaktivierung. Also die Netzwerke werden durch interne oder externe Trigger spontan reaktiviert, was dann zu intrusiven Symptomen wie Flashbacks, Albträumen oder dissoziativen Zuständen führen kann. Selbst in Abwesenheit einer realen Bedrohung. Es gibt eben eine fehlende Kontextualisierung, also das Gehirn kann die Erinnerung nicht als vergangen einordnen in den Kontext der Vergangenheit, was dann zu diesem intrusiven Wiedererleben führt. Diese Traumanetzwerke sind neurobiologisch mit einer Dysregulation in Hirnarealen, wie zum Beispiel der Amygdala, dem präfrontalen Kortex und dem Hippocampus assoziiert und auch mit einer Dysregulation im Nervensystem, was dann die typische Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung erklärt. So, jetzt haben wir im Vorfeld viel eingeordnet und gehört. Ich möchte euch jetzt noch meinen Gast vorstellen und dann geht's mit der Folge los. Dr. Benjamin Iffland ist seit 2013 Postdoktorand am Institut für Psychologie an der Uni Bielefeld. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der experimentellen Psychophysiologie, also er forscht vor allem mit EEG und EKG, zu Folgen von Kindesmisshandlungen, also körperlicher, sexueller und emotionaler Misshandlung oder Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit und Jugend. Außerdem ist Dr. Iffland seit 2015 approbierter psychologischer Psychotherapeut im Verfahren Verhaltenstherapie. Bevor wir jetzt nun wirklich gleich in die Folge starten, möchte ich noch eine Inhaltswarnung aussprechen. Wir sprechen über Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, wir sprechen auch über Suizidgedanken oder über Suizide und es wird auch sexualisierte Gewalt thematisiert. Und jetzt starten wir in die Folge. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Ifland im Podcast heute. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier zu Gast sind.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wie allen meinen Gästen im Podcast stelle ich auch Ihnen als allererstes mal die Frage. Der Podcast heißt ja Mythos Psyche. Haben Sie denn dazu irgendwelche Assoziationen?
Also grundsätzlich, Mythos ist ja immer verbunden mit etwas, was einem emotional bewegt, was auch historisch irgendwie verankert ist. Und ja, bei Mythos Psyche ist der Gedanke ja relativ schnell schon bei dem Punkt, dass eigentlich die frühen Klassiker denken, die alten Griechen, die alten Römer, die Philosophen, haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert es eigentlich mit der Psyche? Gibt es eine Trennung von ja, Körper und Geist, von Seele, von Psyche? Und das Spannende, und das ist das ja, Mythenhafte daran, ist, dass wir in der Frage noch gar nicht so viel weitergekommen sind. In den vergangenen ja, 150 Jahren, wenn wir irgendwie Psychologie als Wissenschaft uns anschauen, gibt es einiges, was wir an Mechanismen verstanden haben, aber so das große Ganze, wie Psyche funktioniert, warum wir ticken, wie wir ticken, das ist einfach noch offen. Und das ist, finde ich, das Spannende daran, gerade wenn man irgendwie mal sich äußert und sagt, naja, ich bin Psychologe, ich bin Psychologin, kommen relativ schnell in unterschiedlichsten Bereichen ja schon Fragen auf, wieso ist es eigentlich so, dass der dies macht, diejenige macht das, man fühlt sich in Situationen so und an vielen Punkten, ja, steht man dann tatsächlich wie Ochs vom Berg und weiß es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, der Mythos, der dahinter steckt. Es betrifft uns alle. Es bewegt uns alle. Es hat ja auch eine sehr, sehr handlungsleitende Funktion, die Psyche. Und trotzdem wissen wir noch gar nicht so viel mehr darüber. Und darum ist es so, ja, mythenhaft so offen.
Nun versuchen Sie ja auch mit Ihrer Forschungsarbeit einen Teil der Psyche sozusagen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das wird uns ja heute auch beschäftigen, unter anderem. Und deswegen finde ich das auch ja ganz passend, dass Sie das für mir sozusagen auch ein bisschen die Einleitung damit abgenommen haben. Ich habe ja einen Vortrag von Ihnen gehört, so kam das zustande, dass ich Sie in den Podcast eingeladen habe. Und da ging es um Mobbing-Erfahrungen, emotionalen Missbrauch in der Kindheit, also sowohl durch Gleichaltrige als auch durch erwachsene Bezugspersonen und welche Rolle das spielt potenziell bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen oder welche Folgen das hat für die Psyche, und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Vielleicht erstmal die Frage an Sie. Können Sie mal erklären, was Sie da in Ihrer Forschung untersucht haben? Also es ging ja um psychophysiologische Stressreaktionen bei Erwachsenen, die Peer-Viktimisierung erlebt haben. Was bedeutet das denn eigentlich?
Also im Grunde geht es immer um die Frage, ob bestimmte Lebenserfahrungen, ob bestimmte Vorerfahrungen einen Einfluss darauf haben, wie wir im Hier und Jetzt auf Situationen reagieren. Und die interessantesten Situationen sind ja meistens dann soziale Situationen. Das heißt, es geht darum zu untersuchen, gibt es bestimmte Vorerfahrungen, die mit beeinflussen, warum Menschen mit psychischen Störungen, aber auch Menschen ohne psychische Erkrankungen auf soziale Reize, also Hinweisreize, wie zum Beispiel Gesichter, die entweder neutral sind oder die irgendwie eine ja, Emotion mit sich bringen, sei es ängstliche Gesichter, sei es traurige Gesichter, um dann zu schauen, gibt es bestimmte Vorerfahrungen, die wir erfassen, die mit beeinflussen, ob die Personen ihre Aufmerksamkeit einerseits auf diese Bilder richten, auf diese Reize richten, oder ob die psychophysiologische Reaktion, das heißt die körperliche Reaktion, sich unterscheidet bei Personen mit und ohne bestimmte Lebenserfahrung. Und da messen wir unterschiedlichste ja, körperliche Reaktionen, da messen wir teilweise die Herzrate, aber auch Hirnfunktionen. Das heißt, wir schauen uns an, ob das Hirn in unterschiedlichen Hirnarealen, das heißt Hirnbereichen des Kopfes, ja, mehr oder weniger Aktivität zeigt, je nachdem, ob Personen emotionalen Missbrauch erlebt haben, Mobbing-Erfahrungen gemacht haben oder eben nicht. Um dann daraus hoffentlich schließen zu können, welche Mechanismen da hinterliegen, um dann im nächsten Schritt natürlich auch zu schauen, okay, welche Bedeutung hat das vielleicht auch für den Alltag von Personen, die darunter leiden, dass sie in bestimmten Situationen immer wieder einige Reaktionsmuster zeigen, die sie eigentlich im Nachhinein gar nicht so für so, ja, rational bzw. so sinnvoll erachten.
Also übersetzt würde das bedeuten, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben erfahren, wie zum Beispiel emotionalen Missbrauch, dann kann das beeinflussen, wie wir später in sozialen Situationen Reize lesen, also wie mein Gegenüber eine bestimmte Mimik, die mein Gegenüber hat. Und wenn ich eine gewisse Vorerfahrung habe, dann kann es sein, dass sowohl mein Körper als auch ich mit meiner Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagiere.
Genau. Also das heißt, ich bewege mich durch, ja, durch die Welt und bin geprägt durch Vorerfahrungen. Und diese Vorerfahrungen, so finden wir es zumindest in unseren Studien, ja, beeinflussen dann die Art und Weise, wie soziale Hinweisreize verarbeitet werden. Ob jetzt eine klassische Schreckreaktion ausgelöst wird durch Videos, die wir präsentieren, oder ob die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bilder gelenkt werden, indem zum Beispiel ja, negative Gesichter schneller erkannt werden aus einer ganzen Menge an Gesichtern bei Personen, die eben negative Vorerfahrungen gemacht haben, was eben dann natürlich auch mit beeinflusst, wie ich später durch ja, in der Situation reagiere, weil ich dann vielleicht früher Gefahren entdecke oder potenzielle Gefahren für mich entdecke, weil ich merke, mein Körper reagiert gerade so, als ob ich in einer gefährlichen Situation bin. Und das beeinflusst natürlich dann auch ja mein Handlungsspektrum bzw. meine Handlungsmöglichkeiten, wie ich mich dann ja in Antwort auf soziale Hinweisreize dann verhalten kann.
Ich würde da gerne später auch nochmal dazu kommen, aber vielleicht auch, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen, die gar nicht sich mit so experimentellen Settings auskennen. Ich habe das ja nun auch in meinem Psychologiestudium zur Genüge durch. Wir mussten da immer so Versuchspersonenstunden sammeln und auch selber solche Experimente sozusagen mitmachen. Also die Situation ist sozusagen so, dass die Menschen haben, die sich freiwillig melden, an den Versuchen teilzunehmen, und die kommen zu ihnen ins Labor, ins Büro, und denen werden dann auf Bildschirmen bestimmte Reize, also bestimmte Bilder, bestimmte Gesichter und so weiter präsentiert, und sie messen dann mit verschiedenen Geräten die körperlichen Reaktionen und auch mit einem EEG vermute ich die
Genau.
Reaktion des Gehirns.
Genau. Also dazu muss man sagen, das ist natürlich immer eine Laborumwelt, eine Laborkünstlichkeit. Wir sind noch nicht so weit, dass wir ja im Tagtäglichen alles messen können, was Sie gerade erwähnt haben. Auch da ja machen wir erste Gehversuche, um tatsächlich auch ja im Alltag, Smartphone gestützt, dann auch wirklich Reaktionen im Alltag tatsächlich auch zu erfassen. Aber die klassischen Untersuchungen, die wir durchführen, sind Laboruntersuchungen, wo wir Personen einladen zu uns und die dann darüber aufklären, dass wir verschiedenste Reaktionen messen wollen auf unterschiedliche Reize, das heißt unterschiedliche Bilder oder Videos, und dann setzen die sich bei uns vor den Computer, werden von uns, je nachdem, was wir messen, wenn es einfach nur um Reaktionszeiten, das heißt um die Schnelligkeit der Reaktion auf bestimmte Reize geht, dann werden die nicht großartig verkabelt. Aber wenn uns natürlich dann interessiert, ja, wie Hirnströme sind, dann müssen wir die entsprechend vorbereiten, entsprechend dann ausrüsten, dass wir das Ganze auch für uns messen können. Und dann präsentieren wir denen verschiedenste Reize, verschiedenste Videos mit zum Beispiel Aussagen. Und das geht dann in den Bereich ja Mobbingforschung, wo wir dann natürlich soziale Stressoren zeigen, soziale Reize zeigen, wo Personen dann an die Versuchspersonen gerichtet sagen, ja, ich hasse dich, ich kann dich nicht ausstehen, du bist lächerlich. Also alles potenzielle Sätze, die vielleicht einen Hinweis geben darauf, auf bestimmte Situationen, die die Personen vorher in ihrem Leben gemacht haben. Wo wir dann im Endeffekt am Ende schauen, okay, gibt es in der Antwort auf diese Sätze, gibt es da Unterschiede in der Reaktion auf körperlicher, aber auch auf emotionaler Ebene? Das heißt, dass wir dann auch immer fragen, ja, wie schätzt du die Person, die dir das gerade gesagt hat, eigentlich ein? Von sehr angenehm bis unangenehm, von ja, wohlwollend bis abwertend, um dann eben auch so eine emotionale Einschätzung davon abzufragen, und schauen uns dann noch die ja, körperlichen Reaktionen darauf an.
Also es ist ja gewisserweise auch ein Versuch. Ich denke jetzt auch ans so therapeutisches Setting. Da kommen ja manchmal Personen zu uns und die sagen: Naja, immer sind alle irgendwie so fies zu mir, oder ich mache wiederholt diese und jene Erfahrung und ich erlebe soziale Situationen als so und so, und dann kriege ich Angst oder Panik, meine Herzrate geht hoch, ich kriege Herzrasen. Und das sind ja dann sozusagen Situationen oder Momente, die sie versuchen vielleicht auch abzubilden.
Genau, also wobei ich da ein Stück weit trennen würde zwischen Situationen, wo die Leute sagen, ja, da sind die Menschen offensichtlich negativ mir gegenüber gesinnt. Da sind Leute gemein, da sind Leute fies. Dann ist es weniger im ersten Effekt, im ersten Punkt weniger die Verarbeitung dessen, wie diese Situation ist, sondern vielmehr, ja, der Punkt, dass Menschen auch gemein sind, dass Menschen auch fies sind. Das heißt, viele PatientInnen erleben das ja auch tatsächlich im tagtäglichen Leben, dass sie ja mit negativen Äußerungen konfrontiert sind, dass sie mit Abwertung konfrontiert sind. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, durch eben solche Erfahrungen prägt sich das so sehr ein, dass, und das ist das Spannende, was wir in den letzten Jahren immer wieder rausgefunden haben, dass auch neutrale Situationen bei Personen mit Mobbing-Erfahrung in der Lage sind, genau die gleichen gleichen Reaktionen heraufzubeschwören. Das heißt, dass Personen, die vermehrt Peer-Viktimisierung, das heißt Mobbing-Erfahrung, Ausgrenzungserfahrung gemacht haben, in ihrer körperlichen Reaktion gar nicht mehr unterscheiden zwischen den, ja, tatsächlichen negativen ja, Äußerungen von anderen Personen in diesen Videos und neutralen Äußerungen in den Videos, weil auf einmal für die Person offenbar ja so eine ja, Generalisierung oder Verallgemeinerung stattgefunden hat der Reaktion auf jegliche soziale Situation. Und da merkt man dann, was tatsächlich auch die Auswirkungen sein können, wenn ich auf einmal nicht mehr nur in Antwort auf sehr, sehr negative Äußerungen merke, ich antworte mit einer Stressreaktion, sondern in jedem Sozialkontakt mit einer Stressreaktion reagiere, dass ich doch deutliche Einbußen oder Einschränkungen in meinem Alltag habe, als wenn ich tatsächlich sage, okay, es sind nur ja die negativen einzelnen Situationen. Das heißt, dass wir da natürlich versuchen zu unterscheiden im Patientinnenkontakt, ja, was sind das für Situationen, wenn die sagen, ja, da erlebe ich Negatives, sind das allgemeine Situationen, wo die sagen, okay, da ist eigentlich eine Angstreaktion, eine negative Wertung vielleicht gar nicht angebracht oder angemessen, versus Personen, wo die sagen, ja, da war tatsächlich eine negative Situation, wo wir sagen würden, ja, würde ein Großteil aller Menschen darauf so negativ reagieren. Das ist im Grunde, wenn man es im Analogen sehen möchte, wie bei einer ja, Reaktion auf eine Spinne, wo man sagen würde, ja, eine Spinnenängstliche zeigt eine absolute Angstreaktion, obwohl von den europäischen Spinnen hier bei uns keinerlei Gefahr ausgeht, aber aufgrund der ja, Vorerfahrung vielleicht, aufgrund von einer Angsterkrankung reagieren die so sehr und so stark.
Und vielleicht können wir da jetzt auch, Sie haben ja schon angeschnitten, zu den Erkenntnissen kommen, die Sie gewonnen haben, also die emotionale Gewalt oder die Peer-Viktimisierung. Sie haben ja, glaube ich, unterschieden zwischen Peer-Viktimisierung, also Mobbing durch Gleichaltrige und psychische Gewalt durch erwachsene Bezugspersonen. Was sind denn, wenn man das jetzt erlebt in der Kindheit und Jugend, was sind denn die Folgen für unsere Psyche?
Also letzten Endes muss man da ein Stück weit unterscheiden zwischen den Folgen ja im tagtäglichen Leben, wo wir sagen, okay, da werden vielleicht Gedanken, wird vielleicht auch Körperfunktionen mit verändert und den Folgen, die wir ja im Rahmen unserer ja, klinischen Arbeit, im Rahmen der klinischen Psychologie beschreiben, wo wir sagen, ja, okay, wir versuchen Auswirkungen auf Psychopathologie zu untersuchen. Das heißt, dass wir schauen, hängen bestimmte Lebenserfahrungen zusammen mit psychischen Störungen im Erwachsenenalter oder auch schon im Kindes- und Jugendalter, wo wir in ganz, ganz vielen Studien feststellen, dass Menschen, die Kindesmisshandlungen erlebt haben, emotionaler Art, aber auch physischer und sexueller Art und auch Peer-Viktimisierungserfahrung, das heißt ja Misshandlungserfahrung durch Gleichaltrige, ein deutlich höheres Risiko haben, psychische Störungen zu erleiden. Und da ist es eben nicht so, dass wir sagen können, ja, da gibt es ein bestimmtes Störungsbild, was prädestiniert ist, weil es eben besonders häufig verbunden ist mit zum Beispiel emotionalen Formen von Misshandlung, sondern dass eigentlich keine der psychischen Störungen, die wir aktuell beschreiben und trennen können, eben dieses, ja, dieses Verhältnis nicht aufzeigt. Das heißt, wir haben eigentlich ja ein hohes Risiko durch emotionale Misshandlung für eigentlich alle möglichen psychischen Erkrankungen. Das heißt, dass wir eigentlich sagen können, ja, Psychopathologie oder das Risiko für Psychopathologie steigt an, ohne aber eine bestimmte Störung benennen zu können. Was es manchmal auch besonders schwierig macht, tatsächlich in der Beschreibung der Folgen von emotionalen Misshandlungen, weil wir nicht eben sagen können, okay, das ist dann die eine Folge, die daraus die daraus entsteht, sondern weil es eben mit allem so zusammenhängt. Und dann gibt es natürlich Folgen von emotionalen Misshandlungen, die im subklinischen beziehungsweise vielleicht auch gar nicht klinischen Bereich sind. Das sind tatsächlich dann diese Einschränkungen, wo Personen merken, ja, okay, ich bin vielleicht in meinem Handlungsspielraum eingeschränkt, weil ich auf einmal mich zurückversetzt fühle in bestimmte Situationen, die ich früher als Kind aversiv erlebt habe und dann merke, ich reagiere gerade so, die aber dann doch in der Lage sind, doch gut zu reagieren, beziehungsweise dann doch noch ja ihren Verhaltensmodus so weit aufrechtzuerhalten, dass sie auch funktionieren, dass sie im Grunde eine Funktionalität haben. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Personen, die merken, ja, da merke ich Konsequenzen, merke ich Veränderungen, aber ich habe jetzt keine psychische Störung, die daraus erwachsen ist, die wir vielleicht als resilient bezeichnen würden. In dem Fall, die aber trotzdem, zumindest in unseren Studien, spannenderweise, zumindest im ganz, ganz frühen Reaktionsbereich, Auffälligkeiten zeigen, sodass wir da auch schon trennen können, Personen mit und ohne Misshandlungserfahrung. Das heißt, dass wir da im Grunde auf unterschiedlichsten Ebenen trennen müssen, okay, was sind da eigentlich die Konsequenzen von Misshandlungen, wo es natürlich das Einfachste oder das Plakativste wäre, wenn wir sagen, ja, da ist ein 0-1-Kriterium erfüllt von psychischen Erkrankungen. Da können wir sagen, ja, da ist ein Risiko deutlich erhöht. Auf der anderen Seite sind es aber auch so, ja, relativ weiche Faktoren, die auch immer eine Rolle spielen, die vielleicht auch durch andere Erfahrungen, durch neuere, positivere Erfahrungen dann vielleicht auch ausgeglichen werden können.
Also das, was Sie sozusagen untersucht haben, da geht es darum zu gucken, auch wenn Menschen keine diagnostizierte psychische Erkrankung haben oder vielleicht noch nicht eine gewisse Symptomausprägung, dass trotzdem Folgen im zwischenmenschlichen Kontakt, in der Aufmerksamkeit, in der Emotionsreaktion nachweisbar sind auf frühere Mobbing-Erfahrungen und dass es eben nicht darum geht zu sagen, ja, wir weisen jetzt nach, dass Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, auf jeden Fall eine psychische Erkrankung kriegen, sondern wir gucken uns erstmal an, sozusagen viel niedrigschwelliger, was können denn die Folgen davon sein?
Genau, also das heißt, dass wir im Grunde, um erstmal Mechanismen zu verstehen, zu schauen, okay, welche Unterschiede gibt es da, schauen wir in sämtlichen Versuchen, die wir machen, auch erstmal bei gesunden Personen, ob es Unterschiede gibt zwischen Personen mit Misshandlungserfahrung und ohne Misshandlungserfahrung, um zu schauen, spielen da solche Mechanismen auch schon eine Rolle. Und da spüren wir auch schon und stellen in unseren Studien fest, ja, auch bei Personen, die keine psychische Erkrankung haben, gibt es Unterschiede in den Reaktionen auf solche Situationen, die allerdings deutlich generalisierter sind, die deutlich stärker verändert sind, wenn wir uns dann Populationen mit psychischen Erkrankungen anschauen. Also da stellen wir dann doch Unterschiede fest, gerade was so die, ja, spätere Verarbeitung, das heißt, wenn wir im Grunde im zeitlichen Verlauf von Verarbeitung durchgehen, stellen wir fest, dass sich da dann doch Unterschiede zeigen zwischen PatientInnen und gesunden Kontrollpersonen.
Also das bedeutet, es gibt eben auch andere Faktoren. Also man kann jetzt nicht sagen, eine Person erlebt emotionale Misshandlung in der Kindheit und dann ist der Outcome immer der gleiche, sondern natürlich gibt es, weil wir ja eben nicht in einem abgetrennten Laborraum aufwachsen, gibt es eben ganz vielfältige Faktoren, die dann entweder dazu führen, Sie haben jetzt den Begriff der Resilienz verwendet, also sozusagen Schutzfaktoren, die dazu führen können, dass die Auswirkungen abgemildert sind oder eben auch vielleicht eine Kombination mit anderen Risikofaktoren. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn ein Kind in Armut aufwächst und die Eltern vielleicht auch nicht so viele Ressourcen haben, emotional oder zeitlich oder so, eine Mobbing-Erfahrung des Kindes emotional aufzufangen, dass dann die Folgen vielleicht einfach ganz anders sind, als wenn da auch das Umfeld zum Beispiel protektiv darauf reagiert oder unterstützend.
Definitiv. Also es gibt wie bei allem eigentlich gibt es natürlich Schutzfaktoren und es gibt Risikofaktoren. Und das Verhältnis der beiden kann man auch nicht mit messen. Man kann auch da nicht sagen, ja, drei Risikofaktoren gleichen drei Schutzfaktoren aus. Es gibt natürlich dann auch um subjektives Erleben, aber wir stellen natürlich fest, dass Personen, die mehrere Risikofaktoren haben und sei es auch im Bereich der Kindesmisshandlung, unterschiedlichste Formen von Kindesmisshandlung erleben, ein deutlich erhöhteres Risiko haben für psychische Auffälligkeiten als Personen, die in Anführungszeichen nur ein oder zwei von den Misshandlungserfahrungen gemacht haben. Das heißt, da gibt es natürlich auch ja kumulative, das heißt aufeinander aufbauende Effekte, bis wir dann irgendwann ja im Grunde so ein Dosiseffekt haben, der immer wieder festgestellt wird. Umso mehr ich erlebe, desto schwieriger wird es für mich, gesund zu bleiben. Das ist etwas, was in unserer Arbeitsgruppe auch in verschiedensten Kriegs- und Konfliktgebieten festgestellt wurde, dass wir eigentlich, wenn wir zum Beispiel nur uns die posttraumatische Belastungsstörung anschauen, die ja sehr, sehr eng umschrieben ist, was körperliche und sexuelle und auch kriegsbezogene Traumatisierung anbetrifft, dass es da eigentlich immer nur auf die Dosis ankommt, dass irgendwann jeder eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, die einen relativ früh in Anführungszeichen bei relativ wenigen traumatischen Erfahrungen. Andere brauchen eben deutlich mehr traumatische Erfahrungen, bis sie dann tatsächlich gebrochen sind, in dem Sinne, dass sie dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das heißt, es kommt immer auf die Dosis an und dann natürlich auf Schutzfaktoren, Resilienzfaktoren, wo ja andere Diskriminierungserfahrungen natürlich auch mit eine Rolle spielen. Das Umfeld, das familiäre Umfeld, sozioökonomische Faktoren. Kann ich überhaupt mein Kind so begleiten, dass ich mitbekomme, was im Alltag da tatsächlich an belastenden Punkten ist, wo solche Faktoren mit reinspielen, was auch die Folgen dann für spätere psychische Belastung anbetrifft.
Ja, ich würde dann gerne auch in den Traumabereich noch ein bisschen tiefer einsteigen mit Ihnen und würde jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem, also wenn wir noch nicht vielleicht zum Beispiel von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen oder einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, sondern das, was Sie herausgefunden haben, also dass Menschen, die vielleicht auch keine psychische Erkrankung entwickeln, trotzdem also Folgen sozusagen in der Interaktion und im Erleben haben. Ich zitiere jetzt mal eine Stelle aus Ihrem Vortrag und dann frage ich Sie nochmal dazu. Und zwar hatten Sie gesagt, dass das sozusagen eine stärkere, eine hypervigilante, also eine sehr aufmerksame, frühe Verarbeitung von sozialen Stimuli gibt. Und das könnte ein Mechanismus sein, der diese Peer-Viktimisierung oder emotionale Misshandlung mit der Psychopathologie, also mit der Entstehung von einer psychischen Erkrankung verbindet. Und zwar könnte diese Verbindung sein, bestimmte inadäquate, also vielleicht unangemessene Verhaltens- oder emotionale Reaktionen auf soziale Herausforderungen. Was genau bedeutet das denn und was genau bedeutet das denn für die Betroffenen?
Das bedeutet, also um es relativ plakativ zu beschreiben, wenn wir uns in der Kinder- und Jugendforschung anschauen, wie mit Mobbing geforscht wird, dann ist es ziemlich spannend, dass die meisten Studien nicht nur Opfer anschauen, sondern eben auch die Täter, Perspektive dann immer mit betrachten, indem immer unterschieden wird, okay, wer ist Mobbing-Opfer, wer ist Mobbing-Täter, wer ist Mobbing-Opfer, Schrägstrich Täter. Das heißt, dass eben auch geschaut wird, gibt es Personen, die selber Mobbing-Erfahrungen machen, aber eben auch Mobbing andere Kinder dann ausgrenzen, beziehungsweise Mobbing durchführen durch Spott, Hänseleien etc. Und da haben wir eine relativ hohe Deckung zwischen Personen, die selber Erfahrungen machen und andere Personen angreifen, beziehungsweise andere Personen auch mobben. Was eventuell, das ist im Grunde im hypothetischen Bereich, vielleicht tatsächlich das ausdrückt, was wir eben oder was Sie gefragt haben, nämlich die Frage, wie reagiere ich auf Personen, die auf mich zukommen? Wenn ich negative Erfahrungen mache und ausgeschlossen werde, vielleicht auch verprügelt werde, verspottet werde, dann gibt es unterschiedliche Reaktionsmuster, die wir zeigen. Und dann gibt es vermutlich auch Personen, die aggressiver reagieren, eben um sich zu wehren, um das zu verarbeiten, was auf sie zukommt. Und es kann sein, dass solche Verhaltensmuster, oder es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass solche Verhaltensmuster dann auch in weiteren sozialen Situationen immer aktiviert werden, weil sie im Grunde abgespeichert werden in so einem Reaktionsnetzwerk oder Assoziationsnetzwerk, wo abgespeichert wird, okay, was kommt an Informationen rein und was ist das Output, beziehungsweise was ist das, was an Reaktion bei mir auf gedanklicher Ebene, auf emotionaler Ebene, aber auch auf Verhaltensebene dann aktiviert wird. Und dann, wenn es gerade um so eine sehr, sehr initiale, sehr, sehr schnelle Aktivierung geht, kommt es dann darauf an, in welchen Situationen ich wie reagiert habe, um dann zu schauen, welches Verhaltensmuster bei mir gerade aktiviert wird. Und dann kann es sein, dass wenn ich für mich irgendwann gelernt habe, okay, ein sehr, sehr aggressives Verhaltensmuster war einmal funktional, dass ich dieses tatsächlich abgespeichert habe und auch in anderen Situationen zeige, sobald soziale Interaktionen anstehen. Was in späteren Situationen aber gar nicht mehr so funktional ist. Vielleicht ist eine Aggression im Bereich der, wenn ich angegriffen werde von Gleichaltrigen auf dem Schulhof, ist ein ja aggressives Verhaltensmuster noch ein Stück weit funktional, indem ich mich wehren kann, indem ich mich körperlich wehre. Wenn ich dann aber in andere soziale Situationen komme, wo vielleicht mich jemand fragt, ob ich Unterstützung brauche oder ob ich mitspielen möchte, ich aber in sozialen Situationen immer sehr generalisiert antworte, das heißt sehr verallgemeinert antworte und sage, soziale Situation löst bei mir dieses Verhaltensmuster aus, merke ich relativ schnell, dass es nicht mehr so funktional ist, nicht mehr so hilfreich ist, sondern dass ich dann im Zweifel derjenige bin, der als Aggressor tituliert wird, der eben auch ein Problemverhalten zeigt, was sich dann wiederum in anderen Situationen dann ja so weit ja verselbstständigen kann, dass dann ja Schwierigkeiten auf psychischer Ebene entstehen können, beziehungsweise im weiteren Verlauf auf psychische Erkrankungen entstehen können, je nachdem, welches Verhaltensmuster ich in solchen Situationen auch zeige. Das heißt, dass im Grunde dieses Anticken von, ja, durch oder das Anticken von bestimmten Verhaltensmustern durch soziale Hinweisreize dann bei mir Verhaltensmuster auslöst, die vielleicht gar nicht mehr auf die Situation passen, in der ich mich gerade befinde, was dann zu einem größeren Problem führen kann, weil ich mich eben vielleicht auch nicht mehr so sozial adäquat verhandle, wie es oder benehme, wie es eigentlich erwartet wird in der Situation.
Also ich habe jetzt ganz viele verschiedene Gedanken dazu. Das eine ist, mir ist ein Beispiel eingefallen aus der Praxis. Es ging um ein Paar und die eine Person hatte sozusagen Schwierigkeiten damit, dass die andere Person in der Beziehung immer in Konfliktsituationen so reagiert hat, dass sie so sehr rational geworden ist, kein emotionaler Zugang irgendwie mehr möglich war. Und es wurde dann halt irgendwann im Verlauf klar, dass diese Person tatsächlich eben früher Mobbing-Erfahrungen gemacht hat in der Schule und die Möglichkeit, sich davor ein Stück weit zu schützen, das, was die jetzt als funktionale Reaktion benannt haben, war eben wie so eine Art Mauer hochzufahren und eine emotionale Reaktion rauszulassen, rational zu bleiben, sich da irgendwie zu versuchen, nicht zu involvieren in den Kontakt emotional. Und das war in dem Moment ja ein sehr wichtiger Schutzmechanismus. Und später im Leben führte das dann halt dazu, dass es in dieser Beziehung eben auf bestimmte Art und Weise eine emotionale Kommunikation nicht mehr so gut möglich war, weil die Person sich wie so rausgenommen hat aus dem emotionalen Kontakt.
Ja, absolut. Das ist ja, diese emotionale Taubheit oder auch ja eine Hyporeaglibilität, das heißt eine verminderte Reaktion auf äußere Hinweisreize, finden wir, und das ist ganz spannend, eigentlich bei allen Arten von Traumatisierung, wenn sie chronisch stattfinden. Das heißt, dass wir im Grunde so einen qualitativen Wechsel haben in der Reaktion. Am Anfang lösen bestimmte Situationen noch eine sehr, sehr, sehr starke Reaktion aus. Aber umso häufiger ich sie erlebe, desto ja eher oder desto mehr kehrt sich diese körperliche Reaktion um von einer sehr, sehr starken in eine verminderte oder gedämpfte körperliche Reaktivität, was dann vielleicht auch mehr und mehr abbildet, wie Situationen im Alltag von Personen, die Misshandlungserfahrungen ausgeliefert sind, dann auch besser abbilden. Ich nutze gern das Bild eines ja, klassischen amerikanischen Schulbusses, wo ich jeden Morgen einsteige. Viele kennen vielleicht das Bild aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, wo dann eben das Mobbing-Opfer tagtäglich in diesen Bus einsteigt und von allen Seiten eigentlich erlebt, ja, du gehörst nicht zu uns, wir wollen dich hier nicht haben, du bist keiner von uns. Neben mir ist kein Platz frei. Ach, bleib doch, wo du bist. Vielleicht wird von hinten noch irgendwie eine Papierkugel auf ihm geworfen. Auf jeden Fall eine Situation, die wiederkehrend ist. Und da stellen wir relativ schnell fest, in der Situation ist es in keinster Weise adaptiv oder funktional, ja, Aggressionen zu zeigen. Vielleicht am Anfang, aber wenn ich das tagtäglich erlebe, bringt es nichts mehr oder ist es nicht so funktional, ja, mit einer Kampfreaktion zu reagieren, sondern dann fährt der Körper runter in seiner emotionalen Reagibilität, was sehr, sehr ja, plastisch darstellt, wie vielleicht dann der Wechsel der körperlichen Reaktion auch sich vollzieht im langfristigen, wenn eben bestimmte Erfahrungen chronisch sind. Und das ist tatsächlich etwas, was wir gerade im emotionalen Misshandlungsbereich haben, dass die Personen eben nicht berichten, ja, da war diese eine Situation irgendwann mal im Sportunterricht, wurde ich als Letzter gewählt, sondern die berichten, ich wurde immer als Letzter gewählt und nicht aufgrund von bestimmten messbaren Leistungen, sondern weil ich ausgeschlossen wurde. Und das ist eben dann der Punkt, der es auch wieder unterscheidet von Erfahrungen, wo wir sagen, ja, das gehört vielleicht zu einem Erwachsenwerden hinzu, was eben dazugehört, das erleben wir doch alle mal, sondern dass Personen, die Misshandlungserfahrung wirklich erlebt haben, das nicht nur einmal, sondern ja, zigfach erlebt haben und chronisch solche Erfahrungen gemacht haben, was dann natürlich die Reaktion auf soziale Reize, auf soziale Annäherung durch andere natürlich ganz anders dann in der Verhaltensreaktion erscheinen lässt.
Da wären wir dann wahrscheinlich bei dem, das ist vielleicht für viele Menschen ein Begriff der Freeze-Reaktion. Also wir haben ja Fight, Flight, Freeze als Reaktion oder als Angstreaktion in Situationen. Und das, was Sie jetzt so beschrieben haben, auch dieses, ne, Einfrieren, körperliche Reaktionen werden runtergefahren. Man ist vielleicht auch weniger reaktiv auf die Umgebung.
Ja, wobei es geht ja noch ein bisschen weiter in dieser Kaskade. Also Freeze ist ja tatsächlich etwas, was uns erstmal bereit auf eine Handlung vorbereitet. Oder das ist so die klassische Orientierungsreaktion, wo wir zeigen, okay, da ist eine Gefahr, ich muss mich orientieren und danach geht's weiter. Entweder wenn ich in der Lage bin, Menschen sind ja ursprünglich Fluchttiere, eigentlich geht es immer darum, möglichst schnell aus der Situation rauszukommen. Erst wenn das nicht möglich ist, kommt die Kampfreaktion. Und dann ist es im weiteren Verlauf, kommt im Grunde ja tatsächlich der Zeitpunkt dieser emotionalen Taubheit beziehungsweise der emotionalen Hyporeaktivität hin. Das kennen wir vielleicht, wenn wir einen Kaninchen mal angefangen haben. Das friert zwar ein, ist aber körperlich extrem erstmal erregt. Das heißt, wenn wir ein Kaninchen fangen und in den Händen halten, spüren wir extrem starken Herzschlag, obwohl dieses Kaninchen keinerlei Reaktion mehr zeigt oder keinerlei Intention mehr zeigt zu fliehen. Das ist im Grunde so der weitere Verlauf unserer Verteidigungskaskade. Und irgendwann geht es dann immer noch weiter, wenn die Gefahr sich immer weiter nähert, dass sich tatsächlich Herzschlag und die anderen körperlichen Reaktionen immer weiter runterfahren, was dann in Richtung Dissoziation geht, wo dann wiederum ja auch Annahmen sind, dass es tatsächlich Überlebenschancen noch ein Stück weit erhöht, wenn wir da auch wieder in die Tierwelt gehen und sehen, okay, eine Katze verliert irgendwann an einer toten Maus mehr und mehr das Interesse, dass das vielleicht tatsächlich ja vorprogrammiert ist, im menschlichen Körper zu schauen, okay, ich stelle mich tot, ich fahre auch runter, damit vielleicht der Aggressor irgendwann das Interesse an mir verliert. Und von daher ist diese Freeze-Reaktion noch so ein bisschen weiter vorne, sondern es ist eher tatsächlich schon ja deutlich weiter das heißt, es geht gar nicht mehr nur um die Orientierung. Wo bewege ich mich hin, sondern das wird ein Stück weit sogar übersprungen in der Reaktion, weil ich eben so schnell programmiert bin in der Reaktion auf soziale Interaktion, dass ich gar nicht erst die ganzen Modus durchlaufe von erstmal Orientierungsreaktion, dann erhöhter Herzschlag, sondern dass es eigentlich nur einen Shortcut, eine Abkürzung gibt, dahingehend, dass ich sage, okay, ich bin direkt in der ja runtergefahren, deutlich ja hyporeaktiven Antwort auf soziale Interaktion beziehungsweise soziale Stressoren.
Und dass man quasi auch einfach nicht so richtig eine Wahl hat oder eine Agency, dass man sagt, okay, ich entscheide jetzt mal, ob ich mich jetzt hier streite oder nicht oder ob ich gehe oder wie auch immer, sondern man hat einfach wie so eine Standardreaktion auf schwierige soziale Interaktionen.
Exakt. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Es hat nichts mit Wahlfreiheit in dem Fall zu tun. Das Spannende ist, also wenn wir uns den Zeitverlauf anschauen, wir finden erste Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Peer-Victimisierungserfahrung bei Hirnkomponenten. Das heißt, in der Reaktion auf bestimmte Reize, die wir präsentieren, finden wir schon nach 100 Millisekunden Unterschiede in der Verarbeitung von Personen mit und ohne Misshandlungserfahrung. Da stellt man relativ schnell fest, in 100 Millisekunden Da passt kein Gedanke zwischen. Da passt keine Entscheidungsfreiheit zwischen, wo ich sage, ja, ich möchte mich gerade streiten oder ich werde mich für den Weg jetzt gerade vielleicht gar nicht zu reagieren, sondern da fängt schon die Verarbeitung an. Und zwar eine deutlich erhöhte Verarbeitung in der Ressourcenzuteilung bei Personen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und da merkt man, okay, das ist sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut vorprogrammiert durch eben diese chronische Erfahrung, dass es eben so schnell einsetzt.
Ich würde gerne gleich auch noch mal zu den assoziativen Netzwerken kommen, die Sie vorhin schon erwähnt haben. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich bin die ganze Zeit auch gedanklich so ein bisschen bei so der Schematherapie oder auch, ich bin ja Psychodynamikerin und ich fand es ganz interessant, dass Sie gesagt haben, dass es eben Befunde gibt, die zeigen, dass oft Leute, die Mobbing oder viele, viele Kinder oder Menschen, die Mobbing erfahren oder Opfer sind, eben auch selber Gewalt ausüben können oder Täter dann werden können und Täterinnen. Ich bin ja gerade an einem Forschungsprojekt bei Professor Schomerus, wo sie ja den Vortrag gehalten hatten zu Gewalterfahrungen, wo tatsächlich unsere ersten Ergebnisse auch zeigen, dass viele Menschen die Gewalt, also dass es eben einen Overlap gibt zwischen Gewalterfahrung im Viktimisierungssinne und im Tätersinne. Und in der Psychodynamik sprechen wir dann von Täterintrojekten, also angenommen, ein Kind macht eine Missbrauchserfahrung, die wiederholte, zum Beispiel durch den Elternteil, dass eben innerlich nicht nur die Repräsentation entsteht von diesem Kind, was eben Angst hat oder was hilflos ist und sich ohnmächtig fühlt, sondern eben auch eine innere Repräsentation von diesem Täter, also dass bestimmte Anteile übernommen werden. Mir hat mal jemand eine Geschichte erzählt von ein kleiner Junge mit seiner Mutter, die Tür an, es klingelt an der Tür und da steht ein Polizist und das war, ist noch so ein bisschen länger her, wo Polizisten noch so Schwerter oder was weiß ich getragen haben, sinnbildlich. Und der kleine Junge erschrickt sich ganz doll und hat Angst vor diesem Polizisten, der da steht und versteckt sich in der Wohnung und kommt dann wieder und hat sich so eine Uniform gebastelt und hat so ein kleines Holzschwert und fühlt sich dann eben auf einmal sicherer, weil er diese Bedrohung quasi verkörpert. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch was ist, was im späteren Leben bei Personen, die emotionalen Missbrauch erleben, in den Interaktionen sich wiederfindet. Also, dass es einmal dieses Ohnmächtigkeitserleben gibt, die Angst, ne, das alles, was Sie jetzt auch beschrieben haben mit dem Zurückfahren der körperlichen Reaktivität oder generell der Reaktivität, aber eben auf der anderen Seite auch etwas von, aha, und ich weiß, dass eine bestimmte Aggression, die überhaupt dazu erstmal geführt hat, dass ich mich so fühlen muss, ja vielleicht auch in meinem Ausdruck, also wenn ich selber so handle, dabei helfen kann, dass ich mich nicht mehr so fühlen muss.
Ja, ich würde vielleicht, weil wir, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Überlappung von Täter und Opfer, wir hatten gerade gesagt, ja, viele, also die große Mehrzahl an Opfern von emotionalen Misshandlungserfahrungen zeigen selber deutlich höheres Aggressionspotenzial als Personen, die solche Erfahrungen nicht gemacht haben. Also das heißt, um dann jetzt nicht in dem Fall Gefahr zu laufen, dass generalisiert wird, dass ja, dass automatisch Misshandlungserfahrungen dazu führen, dass ich aggressiver werde.
Gut, danke, dass Sie das
Genau,
nochmal
das einfach so
festhalten.
als, genau, um da einfach das rauszunehmen. Aber es gebe Ihnen vollkommen recht, eigentlich ja, entfernen wir uns von den klassischen Schulen oder Therapieverfahren in dem Sinne, dass wir sagen, okay, das wäre nur ein Konzept, was irgendwie nur in der dynamischen Psychotherapie verankert oder nur in der Psychoanalyse oder nur in der Verhaltenstherapie. Das ist etwas, was sich eigentlich bei allen Verfahren und Schulen gut abbilden lässt, nämlich frühe Erfahrungen, auf die ich reagiere in einer Weise, ob ich das jetzt als Introjekt bezeichne oder als Schema, welches vielleicht noch aktiviert wird oder bestimmte Grundüberzeugungen, die vielleicht angesprochen werden. Das meint für mich einen Einfluss darauf haben, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Und natürlich kann es dazu führen, dass ich aufgrund meiner Vorerfahrung in meinem Handlungsspielraum deutlich eingeschränkter bin, dass ich vielleicht auch mich viel, viel schneller angegriffen fühle, weil es vielleicht auch genau in die gleiche Kerbe trifft, in der ich mich ja selber auch sehe. Wir haben häufig einen Zusammenhang von Misshandlungserfahrung und dann tatsächlich auch der eigenen Überzeugung, dass ich das nämlich übernehme als eigenes Selbst, Schema oder als Selbstpräsentation, dass ich sage, ja, da ist viel Scham, da ist viel Schuld an eigenen Gedanken. Und wenn dann mir noch jemand sagt, offensichtlich sagt, das hast du falsch gemacht, dann löst das natürlich bei mir was ganz anderes aus, weil es eben genau in die richtige oder die richtige Stelle trifft, wo ich besonders verwundbar bin. Und da reagieren wir einfach in manchen Situationen aggressiver, was nicht bedeutet, dass ich fremdgefährdend unbedingt werde, aber was mich vielleicht deutlich mehr frustriert, als wenn ich bestimmte, ja, Grundannahmen oder Selbstschema nicht habe, die vielleicht gar nicht so scham- oder schuldbesetzt sind. Und natürlich kann es sein, dass es bestimmte Situationen gibt, wo ja auch dann, wenn Sie von dem kleinen Jungen erzählen, der sich dann tatsächlich rüstet, um eben in der Situation sich wehrhafter zu machen, dass es dann eben solches Ausagieren vielleicht auch gibt oder eben auch auf Handlungsebene Reaktionen auf bestimmte Lebensumwelten. Und dann ist es auf der anderen Seite so, natürlich, da gibt es ja im Bereich VT natürlich dann vielleicht ja, Modelle, die sagen, ja, es gibt sowas wie Modelllernen. Das heißt, durch mein Umfeld lerne ich ja auch, welche Handlungsmöglichkeiten ich habe. Und wenn mein Umfeld sehr, sehr eingeschränkt ist durch emotionale Vernachlässigung, durch körperliche Vernachlässigung, dann habe ich vielleicht auch gar nicht das Repertoire in meinem Handlungsmodus, in meinem Gefühlsmodus, um überhaupt so sehr zu erkennen, ja, was wären denn jetzt eigentlich die funktionale oder die adaptive Reaktion auf bestimmte Situationen. Wenn ich immer mit einem, ja, eher ablehnenden, neutralen, bis ablehnenden, Gesicht konfrontiert werde, im Emotionalen, dann bin ich gar nicht in der Lage, auszudifferenzieren, wie gut oder wann ist eigentlich jemand, der mir gegenübersteht, besonders traurig oder ist der vielleicht wütend, weil ich dann einfach gar nicht das Wissen haben und das Wissen haben kann, weil ich gar nicht die Erfahrung gemacht habe. Und auch da gibt es ganz schöne Studien, relativ einfache Studien, die zeigen, dass Kinder und auch Erwachsene, die sowohl körperliche als auch emotionale Vernachlässigung und Missbrauch erlebt haben, deutlich schlechter sind in der Emotionserkennung. Wenn es einfach darum geht, aus Gesichtern Emotionen zu lesen, wo ich dann merke, ja, wenn ich ein sehr, sehr einschränkendes Umfeld habe, habe ich auch gar nicht so die Kompetenzen erwerben können, um anders zu reagieren. Also von daher gibt es dann viele Wege, die vielleicht bestimmte Handlungsimpulse auch gut erklären und auch nachvollziehbar erklären. Und da haben wir dann auf der anderen Seite das Problem, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich diese, ja, Multifinalität, das heißt ja, dieses der Punkt des, ja, Misshandlungserfahrung nicht unbedingt nur zu einem Outcome, das heißt zu einer Folge und Konsequenz führen, sondern dass es unterschiedlichste Wege gibt, ob jetzt Personen ja eher in den sozialängstlichen Bereich tendieren oder in den depressiven Bereich tendieren, dass wir eben nicht so einfach mechanistisch sagen können, das führt jetzt genau dazu, sondern dass es sehr, sehr individuell und sehr, sehr subjektiv ist, auch durch ganz, ganz viele andere Lebenserfahrungen, wie Handlungs Weisen sind, wie auch vielleicht ja das Netzwerk, was aktiviert wird, dann eben auch Handlungsimpulse vorgibt.
Ja, ich finde es auch nochmal wichtig, was Sie gesagt haben mit dem Selbstkonzept und der Scham und dem Schulderleben, weil ich glaube, das ist ja was, was Missbrauchsopfer, also egal welche Art von Missbrauch, wirklich sehr, sehr häufig erleben. Und ist das, ne, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen auch nochmal einzuordnen, dass natürlich nicht die Täterintrojekte immer das sind, was reagiert, sondern äquivalent ja auch, das ist ja in der Chemotherapie auch so, ne? Oder mit so Kindanteilen. Und ich finde das eigentlich auch immer ganz schön zu merken, dass am Ende des Tages ja doch die Therapieschulen so irgendwie das Gleiche machen oder ähnliche Ansätze haben. Es das heißt nur überall so ein bisschen anders, ne? Entgegen mal dem Therapieschulen oder Therapieverfahren Streitigkeiten doch das verbindende Moment mal herauszustellen. Das ist ja auch, ne, so eine innere Repräsentation von diesem Selbst, was eben sich schämt, weil es beschämt wurde, ne, weil bestimmte Teile des Selbst irgendwie beschämt wurden oder weil Schuld aufgeladen wurde und dass ja dieser Teil dann vielleicht sensibler darauf reagiert und sagt, ah, ja, stimmt, du hast recht, ich bin ja auch immer schuld und ich mache ja immer alles falsch und das ja eine andere Reaktion wäre, als in den Angriff zu gehen, eben auf diese Selbstaggression, was man ja oft auch irgendwie oder selbst Wendung gegen das Selbst nennen wir das in der Psychodynamik, in der Depression zum Beispiel oft finde, zu sagen, und ich bin halt jetzt dann auch einfach selber schuld daran, dass das so schlimm ist. Also dass diese Selbstkonzepte, die entstehen, wenn man vor allem ja wiederholt Missbrauchserfahrungen macht in der Kindheit, das finde ich irgendwie ein sehr wichtiges Bild.
Ja, unbedingt. Und das ist tatsächlich ja dann der Punkt, der gerade bei emotionalen Misshandlungen, bei sozialen Traumatisierungen ja viel, viel stärker im Vordergrund steht, als wenn ich ja eine klassische Traumatisierung im Rahmen von ja physischen oder sexuellen Übergriffen bin, dass wir ja ganz, ganz stark bei sozialen Emotionen sind, wie Demütigung, Niederlage oder auch soziale Abwertung, soziale Devaluation, was sehr, 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 ja, starke Emotionen sein können, gerade im sozialen Bereich, und vor allem auch immer dann noch, ja, eine Handlung oder Handlungsweisen sind auch im Kontakt mit anderen und auch der Selbstsicht im Vergleich zu anderen, was deutlich stärker im sozialen Trauma mit inbegriffen ist als bei, ja, körperlichen oder sexuellen Traumatisierungen, wo es natürlich auch eine große Rolle spielt, aber neben eben anderen, ja, stärkeren und auch Primäremotionen, wie zum Beispiel Angst, was ja deutlich handlungsleitender in vielen Fällen dann ist.
Und jetzt, um auch nochmal auf die Netzwerke zu kommen, die Sie ja jetzt schon wiederholt benannt haben, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch nicht alle Leute, die zuhören, wissen, was damit gemeint ist. Also vielleicht können Sie das nochmal erklären. Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag gesprochen über das PAST Framework, also im Physical and Social Trauma Framework. Was sind denn überhaupt diese Assoziationsnetzwerke, von denen Sie reden, und was gibt es denn für Besonderheiten bei sozialem Trauma in diesen Netzwerken?
Also letzten Endes ist der Traumanetzwerke sind eine Gedächtnistheorie, die entstanden sind im Versuch, das Erleben von PatientInnen mit ja, posttraumatischer Belastungsstörung zu beschreiben, wo auf klassische Gedächtnistheorien rückgegriffen wurde, wo eben festgestellt wurde oder postuliert wurde und auch viele ja, experimentelle Studien zeigen, ja, dass tatsächlich Gedächtnis so funktionieren könnte. Da sind wir wieder beim Begriff Mythos Psyche, wo wir sagen, das sind bestimmte Hypothesen, die wir aktuell haben. Das sind unsere Arbeitshypothesen, wo wir sagen, das ist eigentlich das, was für uns am besten das erklärt, was wir sehen. Und da ist eben die Annahme, dass unser Gedächtnis so funktioniert, dass bestimmte Situationen abgespeichert werden in bestimmten Netzwerken, dass ich auf bestimmten Ebenen abspeichern kann, okay, dass ich erstmal deskriptiv, ja, faktenbasiert sagen kann, wir nennen das im Rahmen der Traumatherapie häufig das kalte Gedächtnis, wo ich Informationen abspeichere, okay, über bestimmte Lebensphasen, über Lebensereignisse. Wo bin ich zur Schule gegangen? Wo habe ich gelebt? Wer war in meiner Familie? Wer war in meinem Freundeskreis? Das sind relativ kalte Fakten, die ich benennen kann, wo ich dann noch ein bisschen detaillierter reingehen kann, wenn ich nicht nur Lebensphase, sondern bestimmte ja, Lebensereignisse habe. Zum Beispiel die Erinnerung daran, dass ich das erste Mal mit dem Fahrrad gefahren bin. Und dann gibt es noch ja weitere Informationen, die wir im Gedächtnis abgespeichert haben, die wir als ja heißes Gedächtnis oder ja sensorisches, perzeptives Gedächtnis bezeichnen. Das sind dann Dinge, die wir wahrgenommen haben in bestimmten Situationen. Wie zum Beispiel ja die Farbe des Fahrrads oder ob es ein warmer Tag ist, ob ich ja den Wind in den Haaren gespürt habe, ob ich vielleicht mein Herz habe klopfen spüren, was dann eben sensorisch abgespeichert ist. Und da stellen wir fest, dass das alles nebeneinander ja in einem Art Netzwerk gespeichert ist, wo sowohl Kognition, das heißt Gedanken, als auch physiologisch-körperliche Reaktionen abgespeichert sind, auch Emotionen mit abgespeichert sind. Und das Spannende dabei ist, dass wenn ich mich an bestimmte Situationen erinnere und einsteige in Emotionen, dass ich dieses Netzwerk der Gefühle, der körperlichen Reaktionen und auch Gedanken aktivieren kann, indem ich einen Punkt dieses Netzwerkes ja versuche zu beleben und zu erinnern, indem ich sage, okay, dann lasse ich vielleicht oder führe mir vor Augen, wie mein Fahrrad ausgesehen hat, dass ich dann merke, okay, da kann ich relativ schnell in eine bestimmte Situation hereingezogen werden, weil eben unser Gedächtnis ja wie ein Netzwerk funktioniert, wo eben verschiedenste unterschiedliche Situationen dann Erinnerungen und auch Emotionen, Gedanken, Gefühle dann auslösen können, was uns dann wiederum ja besser nacherleben lässt, was in der Situation passiert ist. Und das ist eigentlich das, was wir tagtäglich auch erleben, wenn wir durch die Welt gehen und irgendwie sagen, okay, ich nehme irgendeinen Geruch wahr und ja, fühle mich dann vielleicht in bestimmte frühere Lebensphasen zurückversetzt, sodass einzelne Elemente immer in der Lage sind, ja, das gesamte Netzwerk, die gesamte Erinnerung dann auch mit zu aktivieren. Was sehr, sehr positiv sein kann und sehr, sehr positiv ist in vielen Fällen, aber natürlich auf der anderen Seite auch die Kehrseite hat, dass es, wenn es negative Emotionen gibt, die eben nicht so gut verankert sind eben ja im kalten Gedächtnis, das heißt ja in unserem Lebenslauf, weil tatsächlich in ja, traumatischen Situationen eigentlich die Hirnregionen, die für das kalte Gedächtnis zuständig sind, inhibiert sind, das heißt beeinträchtigt sind, die werden gekappt in ihrer Funktion, während die Gehirnfunktionen, die für das heiße Gedächtnis sind, sehr, sehr aktiv sind, weil es eben für uns lebenswichtig ist, das auch gut abzuspeichern. Da bildet sich dann eben tatsächlich ja eine große Wolke, ein großes Netzwerk aus heißen Gedächtnisinhalten dann ab, die allerdings losgelöst sind von den kalten Gedächtnisinhalten. Eben von, das war damals vor 15 Jahren, wo ich noch in einer ganz anderen Stadt gelebt habe als jetzt. Und das ist das, was im Grunde das Erleben von PatientInnen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung am besten darstellt, dass sie nämlich durch eine Vielzahl von Hinweisreizen oder Triggern dann tatsächlich in die Situation reingezogen werden, weil eben das Gedächtnis so, so, ja, generalisiert und sehr, so stark ist und im Grunde diese Flashbacks oder diese intrusiven Gedanken dadurch ausgelöst werden. Ich aber nicht Zugriff habe auf kalte Gedächtnisinhalte, nämlich das ist alles schon lange her und ich bin jetzt aktuell in Sicherheit. Das heißt im Grunde, dass die dekontextualisiert sind und dadurch eben die Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung sich selbst erhält und eben tatsächlich in einer Vielzahl von Situationen dann bestimmte Verhaltensweisen und auch bestimmte Emotionen dann heraufbeschwören kann, die eigentlich in der Situation, wo in den meisten Fällen dann keine akute Gefahr besteht, dann eben nicht angemessen werden. Das heißt, dass im Grunde dieses Netzwerk versucht zu beschreiben oder das Netzwerkmodell des Gedächtnisses versucht zu beschreiben, okay, wie kommt es eigentlich, dass bestimmte Situationen in der Lage sind, ja, so ja, eine ganze volle Emotion hervorzurufen und volle Gedanken und volle Erinnerungen hervorzurufen, obwohl doch eigentlich nur gerade ja, eine Situation oder ein Geruch in dem Fall ähnlich war und überlappend war. Das heißt, das ist im Grunde so diese Netzwerktheorie der ja, traumatischen Erfahrung. Und
Vielleicht ganz kurz, das wäre ja dann, Sie haben am Anfang der Folge gesagt, als ob ich in einer gefährlichen Situation bin. Das würde ja quasi bedeuten, es kommt ein Hinweisreiz, also ein Trigger, das kennt man ja, den Begriff aus dem Traumakontext, und ich erlebe mich so, als wäre ich wieder in dieser Situation, die für mich bedrohlich war, aber eigentlich ist die 15 Jahre her und gerade gibt es vielleicht gar nicht so eine Bedrohung, aber ich erlebe es so, als wäre es jetzt gerade aktuell.
Genau, weil ich eben durch die Aktivierung meiner Erinnerung in meines Netzwerkes genau voll drin bin in der Situation, weil ich eben dann nicht mehr unterscheiden kann, was ist eigentlich jetzt gerade, sondern weil es eben auch so stark emotional aufgeladen ist, mit Angst einhergeht, mit anderen ja mit anderen wesentlichen und starken Emotionen, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin zu unterscheiden. Und weil das eben auch nichts ist, was wir hatten ja eben auch wieder von Zeitverläufen gesprochen. Das ist auch nichts, was sich über 5 Minuten ergibt und ich sage, okay, ja, ich schau mal, ist es gerade eine Erinnerung oder eben nicht, sondern das ist im Millisekundenbereich, wo das eben aktiviert wird und ich eben entsprechend dann auch die körperlichen Reaktionen zeige. Was dann dazu führt, dass viele Patientinnen mehr und mehr ja, Situationen auch vermeiden, um eben nicht sich diesen Erinnerungen ja aussetzen zu müssen, weil sie merken, ja, es ist extrem anstrengend, es ist extrem aversiv, es ist extrem leidvoll, tagtäglich immer und immer wieder durch verschiedenste Situationen dann an die traumatische Situation erinnert zu werden. Und das Blöde an dem Ganzen ist, wir Menschen sind ja relativ gut darauf und gut darin, ja, uns ja das Leben eigentlich einfach zu machen, indem wir sagen, ja, wir lernen etwas und generalisieren dieses Lernen. Diese Generalisierung funktioniert leider auch in solchen Ereignissen, also Netzwerken, dass eben nicht nur einzelne Personen, sondern bestimmte Personengruppen dann mehr und mehr in dieses Netzwerk sind, sodass dieses Netzwerk auch immer weiter wächst und sich generalisiert und dann eben dafür sorgen kann, dass eine Vielzahl an Situationen dieses Netzwerk auslösen kann. Und das Ganze wird nochmal komplizierter, leider, wenn wir sehen, ja, die wenigsten Personen erleben nur eine traumatische Erfahrung, sondern viele haben ja auch mehrere unterschiedlichste traumatische Erfahrungen. Das heißt, wir haben eine Vielzahl oder eine, ja, ein paralleles Dasein von unterschiedlichen Netzwerken, die sich auch noch überschneiden in zum Beispiel den körperlichen Reaktionen oder in den Gefühlen, sodass dann im Grunde ist so ein ganzes Netzwerk aus Netzwerken wiederum entsteht, die alle in der Lage sind, aversives Erleben zu induzieren, auszulösen in uns. Und wir deshalb dann mehr und mehr Situationen haben, die uns eigentlich so fühlen lassen, wie wir es in keinster Weise haben wollen, nämlich dann die, ja, die zentralen Emotionen, die in diesen Netzwerken mit abgespeichert sind. Es funktioniert eigentlich bei uns allen genauso. Der Unterschied ist einfach nur, dass die Emotionen eben deutlich unkontrollierbarer erlebt werden und deutlich aversiver erlebt werden, wenn es um traumatische Erfahrungen geht. Aber das Erinnern und das Auslösen von Erinnerungen ist bei einer posttraumatischen Belastungsstörung und bei traumatischen Erfahrungen von den Mechanismen her und auch von der Art und Weise, wie es erlebt wird und abgespeichert wird, nicht anders als bei anderen Lebenserfahrungen. Es ist halt nur mit mehr Leid verbunden in dem Fall, weshalb die Leute sich dann ja auch in Behandlung begeben.
Ich würde gerne auch dann nochmal auf diese Generalisierung kommen, von der Sie gerade gesprochen haben, aber vielleicht erstmal noch zu dem Thema PTBS und KPTBS, weil wir das auch schon angeschnitten haben. Also diese ganzen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, also der Begriff posttraumatische Belastungsstörung ist ja auch schon gefallen. Nun hat diese Diagnose, so wie sie im ICD-10, 11 und im DSM-5 steht, ja recht eindeutige Kriterien. Deswegen gab es dann die Idee einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, um bestimmtes Erleben und Symptome von Menschen besser abzubilden. Wieso ist es denn wichtig, dass wir diese Diagnose auch haben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir hier auch sehr, sehr lange diskutiert haben und auch immer noch diskutieren, ob es wirklich so notwendig ist, die komplexe posttraumatische Belastungsstörung zu benennen. Es ist eine lange Frage und auch lange Diskussion gewesen, ob es überhaupt qualitative Unterschiede gibt zwischen einer posttraumatischen Belastungsstörung oder ist es einfach nur eine, ja, eine Unterscheidung der Schwere, der Symptomschwere zwischen posttraumatischer Belastung und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Jetzt ist in den ja, gängigen Diagnosekriterien, das heißt von der Weltgesundheitsorganisation WHO, das ICD als auch von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft, das DSM, die haben diese Änderung mit aufgenommen, haben gesagt, ja, wir sehen da tatsächlich einen qualitativen Unterschied zwischen der posttraumatischen Belastungsstörung und eben dieser komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, sodass wir diese beiden voneinander unterscheiden. Wie alltagstauglich das ist, wird sich in den nächsten Jahren vermutlich zeigen. Nämlich die Frage, ja, gibt es überhaupt so viele Fälle an reiner posttraumatischen Belastungsstörung oder sind nicht eine Vielzahl an PatientInnen, die im Versorgungsalltag auflaufen, nicht auch schon Fälle von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Um dann zu schauen, okay, wie gehen wir eigentlich mit den Fällen um? Unterscheiden sich überhaupt die Behandlungsstrategien für die Fälle? Und um dann eben zu schauen, ist das tatsächlich ein so sinnvoller inhaltlicher Weg, eben um ja, Versorgungslandschaft auch besser zu gestalten. Also das heißt, diese Diagnosekriterien sind ja immer ein Versuch, ja, Lebenswelten bestmöglich zu beschreiben und dann auch im besten Fall auch Handlungsmöglichkeiten daraus abzuleiten, um dann zu schauen, okay, wie können wir eigentlich mit solchen ja, unterschiedlichen Diagnosen umgehen, wo wir klar wissen, okay, bei der posttraumatischen Belastungsstörung nach Leitlinientherapien geht es eben in erster Linie darum, auch eine traumafokussierte Psychotherapie durchzugehen. Und bei der komplexen posttraumatischen, also bei der komplexen PTBS kommen natürlich dann auch, weil es eben viel auch um Affektregulation geht, um Selbstkonzepte, kommen eben weitere Bausteine auch noch hinzu, zu dieser traumafokussierten Psychotherapie, die vielleicht nicht unbedingt indiziert sind, wenn es sich um eine reine PTBS handelt. Wenngleich die meisten Fälle vorher im Versorgungsalltag vielleicht auch schon da, genau die Kriterien erfüllt haben. Das heißt, dass solche Bausteine auch bei Patientinnen, die eine reine oder jetzt nur die einfache in Anführungszeichen PTBS erfüllen, solche Bausteine oder von solchen Bausteinen auch profitieren.
Also die Idee wäre sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die KPTBS auch nochmal das, was wir jetzt besprochen haben, also die Folgen von so sozialen Traumatisierungen, die sich ja vor allem, wenn sie sehr früh und wiederholt auftreten, in diesen Netzwerken und vielleicht auch ein Stück weit in unserer Persönlichkeit niederschlagen können, besser greift als jetzt in Anführungsstrichen eine reine PTBS, wenn man sagt, jemand hat einen Autounfall, hatte Flashbacks, man arbeitet das durch und sondern die Folgen sind innerpsychisch irgendwie weitreichender.
Ja, wobei wir das eigentlich das Grundproblem noch gar nicht erfasst haben, was die Diagnostik anbetrifft. Nämlich, dass wir relativ eng umschriebene Kriterien haben dafür, wann wir von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen können. Da haben wir das A-Kriterium und das A-Kriterium, also das heißt, dass Personen, die eine posttraumatische Belastungsstörung erfüllen, ein bestimmtes traumatisches Erlebnis erstmal erfahren haben müssen. Das heißt, keine posttraumatische Belastungsstörung ohne Trauma. Und da haben wir das große Problem beim A-Kriterium aktuell, dass wir ein klar definiertes Trauma nur dann haben, wenn es tatsächlich ja physische, lebensbedrohliche Erfahrung gab oder sexuelle Übergriffe oder das Erleben oder das Bericht oder das davon erfahren im beruflichen Kontext oder wenn ich das beobachte, dass bestimmte körperlichen oder sexuelle Übergriffe gewesen sind. Das heißt, dass das, was wir eben beschrieben haben, emotionale Misshandlungen von diesem A-Kriterium gar nicht abgebildet werden. Und die komplexe posttraumatische Belastungsstörung hat wiederum auch ein Einstiegskriterium und das ist die PTBS. Das heißt, ich brauche ja im Grunde die PTBS, um eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Das heißt PTBS plus Affektregulationsschwierigkeiten plus negativen Selbstkonzept plus Beziehungsschwierigkeiten. Aber auch da, wenngleich ich weiß, das bildet eigentlich das Erleben der von uns beschriebenen Patientinnen sehr, sehr, sehr gut ab, weil nämlich emotionale Misshandlungen nämlich eins zu eins einhergehen mit Störung der Affektregulation und auch Beziehungsschwierigkeiten, dass ich, wenn ich nur in Anführungszeichen emotionale Misshandlungen erlebt habe, weiterhin nicht bei der Diagnose einer KPTBS lande, weil ich nämlich das Traumakriterium nicht erfülle. Und das ist so im Grunde das Hauptproblem, wenn wir uns in der Diagnostik befinden, dass wenn ich sehe, ja eigentlich ist vom klinischen Bild vieles davon erfüllt und auch alle weiteren Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung werden in vielen Fällen, wenn nicht sogar den meisten Fällen, auch von den Patienten erfüllt, nämlich dieses intrusive Nacherleben, dann eine Hyperreagibilität in Reaktion auf äußere Reize, das heißt eine erhöhte Schreckhaftigkeit, auch eine körperliche Unruhe, die damit einhergeht. Alles Faktoren, die mit reinspielen bei der posttraumatischen Belastungsstörung, das ist erfüllt. Das ist tägliches Erleben von Patientinnen, die emotionale Misshandlung erlebt haben, aber das A-Kriterium eben nicht. Und darum kommen wir da mit der PTBS aktuell nicht weiter und mit der K-PTBS im nächsten Schritt dann auch nicht. Sondern das erfüllt dann im Grunde dann für die Personen, die zusätzlich zu emotionalen Misshandlungen auch körperliche oder sexuelle Traumatisierung erlebt haben, um dann zu der Diagnose zu kommen. Genau, das ist so das aktuelle Problem und dann haben wir von der anderen Seite kommt noch ein anderes Problem. Auch das hatten wir am Anfang schon besprochen, nämlich diese Multifinalität. Das heißt, selbst wenn ich es schaffen würde oder selbst wenn wir das A-Kriterium dahingehend erweitern würden, dass auch emotionale Misshandlungen sich qualifizieren, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu erleben, ist es bei weitem nicht so, dass wir damit alle Patientinnen erwischen. Und das Erleben der Patientinnen erwischen, weil eben emotionale Misshandlungen doch mit deutlich breiterem, ja, psychischen Leid einhergehen und ja, individuell unterschiedlichem psychischen Leid einhergehen, als dass es nur von der posttraumatischen Belastungsstörung beschrieben wird. Das ist depressives Erleben, ängstliches Erleben, Essstörungen spielen da mit der reinen Schizophrenie oder Schizophrenie-Spektrumstörung. Auch da haben wir ein deutlich erhöhtes Risiko. Und da merkt man schon, da greift die PTBS auch, die wird vielleicht einen Teil abgreifen, aber eben noch nicht alle. Das heißt, dass wir dann deutlich mehr bei einem transdiagnostischen Verständnis sind. Das heißt, dass wir schauen, okay, wie können wir in der gesamten Breite unserer Patientinnen schauen, welchen Einfluss haben auf individueller Ebene dann Viktimisierungserfahrungen gemacht, emotionale Misshandlungserfahrungen gemacht, um die dann mehr und mehr in den psychotherapeutischen Alltag mit einzubauen, um dann auch dann ein besseres individuelles Verständnis dafür zu bekommen, okay, welche Faktoren haben eigentlich zu der aktuellen Störung ge gesorgt. Das heißt, ja, diagnostisch haben wir ein großes Problem, dass wir es eben nicht so gut abbilden können. Eigentlich müssten wir in meinen Augen von einer, ja, Viktimisierungs- oder Postviktimisierungsstörung sprechen, um dann ja transdiagnostisch besser abbilden zu können. Wobei auch da Diagnosen sollten ja immer auch irgendwie handlungsleitend sein und für uns dann abbilden können, okay, in welche Richtung geht das? Und dann wäre dann natürlich, ja, dann wiederum die Multifinalität ein großes Problem, wenn wir sagen, okay, wir haben diese Postviktimisierungsstörung, dass man dann deutlich breiter alles aufstellen müsste.
Ja, das, was Sie gerade gesagt haben, die Idee zu einer Diagnose mit den Problemen, mit denen das vielleicht auch dann einhergehen würde, mit der Behandlung, aber die Postviktimisierungsstörung, da muss ich jetzt auch dran denken, dass es ja häufig ein Gespräch ist in Kreisen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, dass zum Beispiel die traumatischen Erfahrungen von Rassismus zu erleben oder Sexismus zu erleben, ja auch diagnostisch einfach nur sehr schwer abgebildet werden können, wenn es nicht mit umschriebenen, zum Beispiel Gewalterfahrungen im körperlichen Rahmen einhergeht. Und dafür würde ja diese Diagnose zum Beispiel auch einen Rahmen bieten, dass man die Erfahrungen von diesen Menschen irgendwie auch abbilden könnte. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin gedacht habe, beziehungsweise so eine Frage, die ich auch noch habe. In dem Kontext von emotionalen Misshandlungserfahrungen, welche Rolle eben zum Beispiel Marginalisierung oder Diskriminierungserfahrungen da ja auch spielen können, weil das ja auch emotionale Misshandlungen sein können. Also ich denke jetzt an junge Menschen, die queer sind und in der Schule Mobbing-Erfahrungen machen oder Menschen, die Rassismus-Erfahrungen machen und das ja auch schon von einem sehr jungen Alter an.
Ja, also das spielt genau da rein in das Thema, wenn wir von sozialer Traumatisierung sprechen. Das sind Abwertungserfahrungen aufgrund unterschiedlichster Gründe, sei es jetzt ja religiöse oder auch sexuelle Orientierung. Das sind alles Wege, die Menschen finden, um andere Menschen auszuschließen. Und das macht natürlich etwas mit den Opfern von Ausschluss, mit den Opfern von Diskriminierung und das sind alles Risikofaktoren für psychische Belastungen oder für psychische Störungen im nächsten Fall, die alle aktuell sehr, sehr schlecht abgebildet werden. Und vor allem auch die Signifikanz und Relevanz für spätere Belastung wird aktuell in unseren Diagnosesystemen nicht sehr, sehr, sehr gut beschrieben und auch nicht abgebildet, was ein Riesenproblem ist, weil wir damit natürlich einen Großteil des Alltages und des Erlebens unserer Patientin nicht abbilden. So dass das nach unserem Dafürhalten, nach meinem persönlichen Dafürhalten essentiell ist, dass wir das auch mit erfassen. Dass wir im Grunde zu einer ganz, ja, zu einer klassischen Diagnostik einfach gehört, dass wir fragen, okay, sind bestimmte belastende Sozialerfahrungen gemacht worden? Im Kindesalter, im Jugendalter und oder im Erwachsenenalter. Um dann die Lebensrealität unserer Patientinnen einmal zu erfassen, zu verstehen, auch zu erfassen, wie belastend ist das Ganze für mich gewesen, um das dann in ein individuelles Störungsmodell, in auch ein Behandlungsmodell mit aufnehmen zu können. Um eben, ja, dieser Marginalisierung, dieser Diskriminierung auch Rechnung zu tragen und den Auswirkungen solcher Erfahrungen auch Rechnung zu tragen. Wir haben allerdings ein riesengroßes Problem in dem Ganzen, und das betrifft nicht nur Diskriminierung und Marginalisierung, ist eben die Frage, wie beziffer ich das, beziehungsweise welche Cut-offs wähle ich? Also wann liegt denn Missbrauch vor? Wann liegt der nicht vor? Und da haben wir ja weder auf rechtlicher Seite irgendetwas, was irgendwie definitorisch wäre, noch in der Anzahl, noch im Erleben, etwas, wo wir ganz klar sagen, okay, das sind jetzt unsere Cut-offs, die wir anlegen können, die valide sind, das heißt, tatsächlich auch das Erleben mit abbilden. Und das ist etwas, woran wir noch weiter arbeiten müssen, zu schauen, okay, gibt es etwas wie einen Cut-off, ja, im Grunde eine Schwelle, wo wir sagen, ab dann liegt zum Beispiel Diskriminierung vor. Das lässt sich unheimlich schwer fassen. Und wirkt ja auch tatsächlich, wenn wir ja im Grunde die Rechtsprechung anschauen, auch da nicht so gut erfasst. Körperliche, sexuelle Übergriffe sind relativ klar definiert und die werden auch relativ gut erfasst. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, okay, auch das, wenn wir im Gutachterverfahren, wenn wir Artikel oder Manuskripte verfassen mit unseren wissenschaftlichen Veröffentlichungen, geht es ja immer darum, auch die ja in Zeitschriften zu publizieren und dann gehen wir in ein sogenanntes Gutachterverfahren, wo immer eine Rückmeldung ist, die wir mittlerweile auch standardmäßig natürlich auch aufnehmen als Limitation, das heißt Einschränkung der eigenen Arbeit ist, dass wir in unserer Erfassung von Peer-Viktimisierungs- oder überhaupt emotionalen Misshandlungserfahrungen immer auf den Selbstreport zurückgreifen oder in erster Linie auf den Selbstreport zurückgreifen, der in den meisten Fällen retrospektiv ist. Das heißt, die Personen erinnern sich daran, was ist mir passiert, ist mir das Ganze passiert, wie schlimm habe ich das erlebt? Das ist eine Einschränkung, weil wir eben nicht darauf zurückgreifen können, wie zum Beispiel in der Folge von sexuellen Delikten, dass wir da zum Beispiel ja in ja, Polizei bzw. Jugendamts Akten einsehen können, okay, wem ist eigentlich was widerfahren? Da gibt es viele Studien in den USA und auch in Deutschland, die tatsächlich das genutzt haben in der Erforschung von sexuellen und körperlichen oder den Folgen von sexuellen und körperlichen Übergriffen, indem dann tatsächlich ja, objektive oder auch deutlich besser greifbare, weil ja aktenkundige Übergriffe dann notiert wurden und herangezogen wurden in der Kategorisierung, okay, das sind Personen, die etwas erlebt haben und das sind Personen, die das nicht erlebt haben. Solche ja aktenkundige Übergriffe finden wir leider oder finden wir nur schwer im Bereich der emotionalen Misshandlung, weil wir da eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer haben, weil wir da sehr, sehr schlechte Aktenführung haben, weil es in den meisten Fällen dann wiederum auch nicht so relevant ist, wenn es darum geht, ja, Sorgeberechtigung bzw. die Kindeswohlgefährdung zu definieren, weil das eben auch tatsächlich nicht so sehr verschriftlicht wird und dann eben auch nicht so objektiviert wird, wie im Bereich von körperlichen und sexuellen Übergriffen. Und das ist so ein riesengroßes Manko, welches wir haben in der ja, in der Definition und in der Beschreibung von emotionalen Misshandlungen, wenngleich die auf der anderen Seite eine extrem hohe Relevanz und Signifikanz haben für das eigene subjektive Erleben unserer Patientinnen. Und da ist etwas, was in den nächsten Jahren mehr und mehr auch noch verschärft definiert werden muss und trennscharf gehandhabt werden muss, um zu schauen, okay, wie können wir das vielleicht verbessern? Wie können wir das objektivieren, um dann vielleicht irgendwann tatsächlich etwas ja in Richtung Diagnosen oder in Veränderung von Diagnosen zu arbeiten. Aber aktuell haben wir immer noch das Problem, dass wir ja nicht ganz, ganz genau greifen können, okay, wer erlebt eigentlich was als wie ja, misshandelnd oder als wie ausgrenzend, dass es tatsächlich sehr, sehr subjektiv ist in dem Fall.
Da kommt bei mir nun mit meiner bisschen kritischen Brille ja auch gleich die Frage oder so ein bisschen der Gedanke, dass es eigentlich schade ist und oft sehr begrenzend, dass wir überhaupt davon sprechen müssen, dass Leidensdruck objektivierbar sein muss. Also das ist sozusagen, dass wir Cut-offs brauchen. Wir brauchen Diagnosen, damit wir bei der Krankenkasse was abrechnen können oder damit man Handlungsempfehlungen aufstellen kann. Eine Person kommt mit der Depression, die Handlungsempfehlung oder die Leitlinie besagt das und das. Und Sie haben ja jetzt aber auch gesagt, dass sozusagen die subjektive Relevanz für die Personen, die das berichten, objektivierbar werden muss. Und da denke ich manchmal, dass es eigentlich schade ist, dass das System so aufgebaut ist in der Psychotherapie zum Beispiel, dass es eben nicht reicht, wenn eine Person sagt, ich habe das erlebt oder ich glaube, ich habe das erlebt, auf jeden Fall ist irgendwas so. Und das ja auch Dinge sind, die wir oft, also die man, glaube ich, oft gerade bei so sexualisierter Gewalt im Gerichtsverfahren kritisieren kann, ne? Also war das denn so oder erzählt die das nur so? Was gibt es für Nachweise? Und dass ich glaube, dass das schon auch zu einer hohen Belastung von Betroffenen führen kann, wenn man konfrontiert ist immer wieder mit einem, aber ist das denn objektiv überhaupt wirklich so gewesen?
Definitiv, und das Wichtige ist, wir als Psychotherapeuten oder Therapeutinnen sind ja keine GutachterInnen. Also mir ist es auch dann wiederum egal, wenn man so will, ob etwas tatsächlich so objektivierbar ist. Wenn es subjektiv zu Leid führt und eben subjektiv so erlebt wird und mir berichtet wird, dann ist es dann erstmal so. Dann ist es für mich ein Fakt im therapeutischen Arbeiten. Aber natürlich haben wir, ja, wir haben einen großen Vorteil, wenn es um Diagnosen geht. Die ermöglichen viel an Kommunikation, die ermöglichen viel auch an Handlungsleitlinien, und auch eben unser Gesundheitssystem wird getragen durch eben die Kommunikation von Diagnosen, und die erleichtern eben auch vieles. Aber haben natürlich den Nachteil, was wir gerade gesagt haben, dass die nicht jedes Individuum so gut beschreiben. Aber ich würde meinen, für das tagtägliche Arbeiten braucht es auch gar nicht eine eigene Diagnose in dem Fall, sondern für das tagtägliche Arbeiten mit Personen, die emotionale Misshandlungen erlebt haben, brauche ich erstmal ein Bewusstsein dafür, dass eben solche Erfahrungen auch handlungsleitend und Relevanz für das aktuelle Erleben von unseren Patientinnen haben. Und da reicht mir schon als Psychotherapeut, wenn ich dann starte in meiner Diagnostik, was ich eben schon meinte, indem ich Dinge erfasse, indem ich erfrage und schaue, okay, gibt es da ein bestimmtes Verhältnis, gibt es da eine gewisse Assoziation zu dem aktuellen Erleben, um das mit einzubauen. Die Freiheit, und auch eigentlich nicht nur Freiheit, sondern auch tatsächlich ja, den Zwang in Anführungszeichen haben wir als PsychotherapeutInnen, weil wir in unserem jetzigen System ja auch doch sehr, sehr, sehr stark individuell arbeiten. Das heißt, wir erstellen individuelle Behandlungspläne, wir erstellen individuelle Störungsmodelle, und in das sollte und muss in meinen Augen ja solche ja Vorbelastungen mit aufgenommen werden, um eben das zu beschreiben, weil wir feststellen, wenn es zum Beispiel um die Depression geht, dass an ja das misshandlungsbezogene Subtypen von Depressionen deutlich schlechter zu behandeln sind als eben Subtypen von Depressionen, die nicht mit Misshandlung zusammenhängen. Wir haben eine deutlich höhere Chronifizierung, wir haben einen deutlich höheren Schweregrad, wir haben deutlich erhöhte Suizidalität bei depressiven Patienten mit Misshandlungserfahrung als bei Depressiven, die es nicht erlebt haben. Das heißt, dass ich unmittelbar ja auch sowohl in der Prognose als auch in der Behandlung ja, handlungsleitende Aspekte habe für mich als Psychotherapeuten, wenn ich weiß, da liegt Missbrauch in der Vorgeschichte vor. Weil ich weiß, okay, die Prognose ist deutlich schlechter eigentlich. Und entsprechend ist auch im jetzigen System das schon abgebildet, aber es geht wie so oft erstmal darum, zu sensibilisieren für traumatische Erfahrungen in jedweder Couleur, um dann zu sagen, ja, traumatische Erfahrung ist eben nicht nur das, was das A-Kriterium aus der posttraumatischen Belastungsstörung definiert, sondern eine traumatische Erfahrung ist eben auch deutlich breiter durch emotionale Misshandlungen, die sowohl im familiären Kontext stattfinden können, die auch im Peer-Kontext auf dem Schulhof stattfinden können, die mehr und mehr prägnant und relevant mittlerweile ja auch im Online-Raum stattfinden. Das heißt, wenn wir von Cyberbullying, von Cyberviktimisierung sprechen, auch da sind die Prävalenzraten ja steigend in den vergangenen Jahren mit dem Te mit technischem Fortschritt, wo wir feststellen, auch das ist etwas, was wir mit im Auge halten sollten, um eben ja das gesamte Erleben unserer Patientin abzubilden. Und dann bin ich weniger bei einer, ja, bei einer neuen Diagnose, sondern vielmehr erstmal dabei zu sagen, okay, es geht um viel Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit, um eben nicht zu sagen, ja, ach komm, dann kommt noch irgendwas weiteres hinzu, sondern deutlich zu machen, ja, wir haben es da tatsächlich mit offenbar unterschiedlichen Patienten zu tun, wenn wir Menschen haben mit Misshandlungserfahrung und Menschen ohne Misshandlungserfahrung, auch wenn die die gleiche Diagnose erfüllen.
Das ist, glaube ich, dann auch immer so ein bisschen, also ne, wo der Unterschied liegt zwischen wie handhabe ich das irgendwie in der Psychotherapie, natürlich wesentlich offener und freier. Natürlich muss ich irgendeine Diagnose vergeben, um es abrechnen zu können, wenn man kassengestützt arbeitet. Aber dass man eben dann doch in der quantitativen Forschung wieder sieht, wir brauchen halt oder es soll irgendwie objektivierbar werden. In der qualitativen Forschung, glaube ich, soll das natürlich auch das Ziel sein, aber da ist der Rahmen meines Erachtens oder meines Empfindens ein bisschen breiter. Aber das genau mit der Psychotherapie und den individuellen Erfahrungen, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass eben trotz, dass wir Diagnosen haben, sich eben nicht immer alle Erfahrungen über einen Kamm brechen lassen. Zaun? Über einen Zaun brechen lassen. Kamm und Zaun sieht ähnlich aus.
Ja.
Wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Weile gesprochen und ich weiß, Sie sind ja auch viel beschäftigt, deswegen würde ich vielleicht zu einer letzten Frage kommen, die ein bisschen plakativ sein könnte, aber ich bin trotzdem gespannt, was Sie für eine Antwort haben. Und zwar, warum ist es denn so wichtig, dass wir emotionalen Missbrauch oder Mobbing-Erfahrungen ernst nehmen?
Weil er extrem prävalent ist. Das heißt, wir haben ziemlich hohe Zahlen von Viktimisierungserfahrung, emotionalen Misshandlungserfahrung. Wenn wir uns ja repräsentative Stichproben anschauen und repräsentative Umfragen anschauen, haben wir Prävalenzzahlen von Peer-Viktimisierung, das heißt emotionalen Misshandlungen im Kontext von Gleichaltrigen, von 10 bis 20% der Kinder und Jugendlichen, die das erleben. Wir haben ähnlich hohe Prävalenzzahlen, was Cyberviktimisierung anbetrifft. Das ist überlappend. Das heißt, dann kann man eigentlich sagen, okay, wir haben eigentlich 10 bis 20% unserer Kinder und Jugendlichen, die Mobbing-Erfahrung machen, die Misshandlungserfahrung machen. Wenn wir uns die reine emotionale Misshandlung im Erwachsenen beziehungsweise im Familienkontext anschauen, da finden wir in repräsentativen Umfragen Zahlen von knapp 10%, 10 bis 12%, was emotionalen Missbrauch anbetrifft, knapp 10 bis 15%, was emotionale Vernachlässigung anbetrifft. Und das sind, wenn wir es dann wiederum hochrechnen, wenn wir sagen, naja, wir haben in Deutschland circa 80 Millionen Leute. Das heißt, wir haben, in dem Fall haben wir knapp 8 Millionen Leute in Deutschland, die emotionale Misshandlung erfahren haben im familiären Kontext. Und nochmal doppelt so viele, die Peer-Viktimisierungserfahrung gemacht haben. Das heißt, wir haben 16 Millionen Menschen, die solche Erfahrungen mit sich bringen. Und wenn wir zurückdenken, was wir nicht nur in Patientinnenpopulationen, weil wir nicht so viele Patientinnen haben, nicht alle von denen entwickeln psychische Störungen, aber wir finden ja auch bei Personen, die keine psychischen Erkrankungen haben, finden wir Beeinträchtigungen, beziehungsweise finden wir Veränderungen. Um dann nochmal zu schauen, naja, ein Großteil dieser Patienten ist tatsächlich auch, ja, psychischen Belastungen ausgesetzt. Das heißt, dass wir da mehr und mehr auch feststellen, okay, das ist eine relativ hohe Zahl, die aufgrund von Mobbing-Erfahrungen, aufgrund von emotionalen Misshandlungserfahrungen eine Beeinträchtigung hat im Alltag. Das heißt, dass es zwar etwas ist, wo wir sagen können, ja, offenbar passiert das vielen und es gehört vielleicht auch dazu, dass man es, dass man das erlebt, was die Einschätzung von manchen ist, die sagen, naja, hatte ich ja eben auch schon erwähnt, die sagen, naja, vielleicht gehört es auch einfach dazu, dass man, wenn man größer wird, dass man auch mal gemobbt wird. Ja, aber für einige, also das heißt für einen Anteil von diesen Menschen, die gemobbt werden, von diesen 10 bis 20%, hat das eben doch sehr, sehr starke Auswirkungen. Und deshalb sollten wir es ernst nehmen, weil wir eben absehen können, ja, Mobbing-Erfahrungen, Misshandlungserfahrungen beeinflussen uns und auch ein Leben lang, dass ich eben so weit in meinen Antwort, ja, in meinen Antworten verhalten oder in meinem Verhalten so weit beeinträchtigt bin, dass ich vielleicht auch Gefahr laufe, weitere Misshandlungserfahrungen zu machen. Also wir sprechen jetzt gerade immer nur um den Kinder- und Jugendzeitraum. Es gibt relativ viel Forschung, die auch zeigt, naja, Mobbing am Arbeitsplatz hat extrem hohe Auswirkungen auch auf das psychische Wohlbefinden. Das heißt, die Karriere, wenn man es so bezeichnen will, der Misshandlungserfahrung stoppt ja nicht mit 18. Die stoppt nur bei uns in der Erfassung bei 18 Jahren, weil wir eben noch nicht so gute Instrumente gefunden haben, die im Grunde die gesamte Lebensspanne dann abbilden. Auch da arbeiten wir aktuell dran, um das eben deutlich sichtbar zu machen, wie ist der Zusammenhang eigentlich von bestimmten Erfahrungen im Kindes-, im Jugend- und im Erwachsenenalter. Das heißt, dass wir einfach mit einer hohen Anzahl an Personen zu tun haben, die davon betroffen sind. Und ein Teil dieser Personen ist eben dann von psychischen Beeinträchtigungen betroffen, was einmal auf individueller Ebene eine hohe Relevanz hat, weil wir natürlich jedem Einzelnen helfen möchten und jedem Einzelnen unterstützen möchten, aber auch gesamtgesellschaftlich eine hohe Rolle spielt, wenn wir sehen, okay, welche Kosten zum Beispiel volkswirtschaftlich psychische Störungen auch dann mit sich bringen, dass wir merken, okay, da haben wir auf einmal ja auch einen, als Sozialgesellschaft ein Problem, welches wir angreifen müssen. Und etwas, was in erster Linie durch ja, Sensibilisierung anzufassen ist, dass wir eben im Kleinen schon anfangen und früh anfangen festzustellen, okay, wie wir mit Misshandlungserfahrung umgehen können und dass wir bestimmte Präventionsprogramme weiter durchführen, weiter ernst nehmen und eben nicht nur belächeln und sagen, ja, ach, komm, wir haben heute Mobbing-Training gehabt und ach, wird eher belächelt, wie es in vielen Fällen, kenne ich aus meiner eigenen Schulkarriere auch, dass man es eben nicht so ernst genommen hat, was da ist, weil man vielleicht glücklicherweise in dem Fall nicht so sehr davon betroffen war und nicht so die Ereignisse hatte wie andere Personen. Aber da kann man eigentlich nur anfangen und weiter sensibilisieren dafür, dass es eben Auswirkungen hat.
Ja, und ich würde sogar so weit gehen, um mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Mobbing gehört eigentlich oder sollte eigentlich gar nicht dazugehören.
Ja.
weil sie gesagt haben, manche, ne, und ich habe dann so eine Fantasie bekommen, ein Kind macht Mobbing-Erfahrung, kommt zu den Eltern und sagt, na, das ist halt so, wenn man ein Kind und Jugendlicher ist, das gehört halt dazu. Und wie wächst dann dieses Kind auf mit den Erfahrungen, die es gemacht hat, ne, dass da wieder Elternteile das nicht aufnehmen und wiederum, also.
Ja, aber ich glaube, das ist genau ein gesellschaftlicher Prozess, den wir durchlaufen müssen. Es ist genauso wie mit körperlichen, mit sexuellen Übergriffen. Vor gar nicht allzu langer Zeit war es eigentlich noch relativ normal und es wurde als, ja, gegeben hingenommen, dass in Diskotheken regelmäßig jungen Frauen irgendwie in den Po gekniffen wurde oder auf den Po geklapst wurde. Das gehörte eben dazu. Zum Glück sind wir mittlerweile weiter und sagen, nee, das gehört nicht dazu, das sind sexuelle Übergriffe. Genauso wie ja auch ja Züchtigung im familiären, aber auch im schulischen Kontext über Jahre normal war und dazugehörte. Ja, ein Klaps oder leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Solche Aussagen im Grunde solches Verhalten auch mit ja begünstigt haben und auch entschuldigt haben, dass es eben so ist. Und ich habe die Hoffnung, dass es tatsächlich auch gesellschaftlichen Wandel weiterhin gibt, dass man auch sagt, ja, Mobbing-Erfahrung und auch solche Erfahrungen gehören eben nicht dazu. Aktuell sind wir leider an vielen Punkten noch so an dem Punkt, dass wir sagen, ja, ach, ja, Kinder sind grausam und mehr kann man nicht machen. Aber dass wir mehr und mehr dazu übergehen, ja, möglichst früh auch zu sagen, okay, wie gehe ich eigentlich in Konfliktsituationen rein? Wie gehe ich eigentlich auf andere Personen rein? Dass wir da mehr und mehr auch soziale Trainings auch anbieten und auch den Umgang mit Konfliktsituationen unseren Kindern mehr und mehr beibringen, um eben tatsächlich das rauswachsen zu lassen und auch so ein bisschen Sensibilisierung dafür zu bekommen. Das wäre meine langfristige Hoffnung in dem Fall, dass wir dann diesen gesellschaftlichen Wandel eben auch hinbekommen, dass wir sagen, okay, wir versuchen diese Zahlen von 10 bis 20% von Misshandlungen emotionaler Art mehr und mehr zu drücken, indem wir darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht in Ordnung ist. Und auch gerade was ja Cyberviktimisierung anbetrifft, auch das ist ein extrem großes Problem, welches wir haben, weil es unbegleitet ist an vielen Punkten. Weil es eben niemanden gibt, der oder wenige Leute gibt, die das begleiten und wo ja, die Frage ist, okay, wer ist jetzt überhaupt zuständig dafür? Sind das die Eltern? Sind das die Lehrer? Sind das die SchülerInnen, die dafür verantwortlich sind, dass vielleicht eine be bestimmte ja, Etikette, wenn man so will, auch im sozialen Raum, sozialen, ja, oder in den sozial-medialen Raum eingehalten wird? Wer ist da verantwortlich für? Und dass wir da mehr und mehr auch da reinwachsen müssen als Gesellschaft zu schauen, okay, wie gehe ich damit um? Und wenn man sich gesellschaftlichen, auch politischen Diskurs anschaut im Netz, da sind wir noch weit leider sehr, sehr weit davon entfernt zu merken, okay, da gelten eigentlich die gleichen Regeln oder sollten die gleichen Regeln gelten wie im allgemeinen gesellschaftlichen Umgang. Aber offenbar ist die Anonymität des Internets so sehr, sehr verlockend, dass sich eben sämtliche ja, sämtliche Regeln gesellschaftlicher Form, die uns eigentlich als Gesellschaft sehr, sehr gut tun, soweit dann eben fallen lasse. Und wie gesagt, meine Hoffnung geht dahingehend, dass wir eben tatsächlich das mehr und mehr sensibilisiert werden und dann mehr und mehr sagen können, ja, Missbrauchszahlen gehen hoffentlich auch da in dem Bereich weiter runter, wie sie auch hoffentlich weiterhin ja im physischen und auch sexuellen Bereich weiter runtergehen, weil die unterschiedlichen Misshandlungsformen stehen ja nicht gegeneinander. Und es geht ja auch nicht darum, nur auf das eine aufmerksam zu machen und sagen, okay, die anderen sind gar nicht so schwerwiegend in der Form, sondern eben zu sehen, okay, Kindesmisshandlung allgemein und überhaupt Misshandlungen allgemein. Es geht auch im Erwachsenenalter weiter, stellen ein großes gesellschaftliches Problem dar.
Und damit haben Sie ja auch ein richtig schönes Schlusswort schon gefunden. Man könnte natürlich auch über das Thema von Cybermobbing noch ewig weiterreden, aber wir haben jetzt schon 1,5 Stunden gesprochen und ich habe den Eindruck, das war auch wirklich sehr gehaltvoll. Ich habe super viel mitgenommen. Ich glaube, die Personen, die zuhören, auch. Und ich danke Ihnen wirklich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns so vieles erklärt und uns den Einblick ermöglicht haben.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung.